Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitec-Podcast mit mir und Philipp Brüg.
Mit dem Simon Balisan.
Und dem Luca Fontana.
Ich muss mich zuerst an mein neues Setup gewöhnen, dass ich es nicht über Google Meet aufnehme, sondern irgendwie da wieder im Streamlabs mit schönen Feisterli und Zeugs und Sachen. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Aber ja,
heißt das, wir haben jetzt schon unsere blaue Räumchen da rum?
Ja, du hast ihn fast perfekt sogar umrandet.
Oh, ich sehe ihn eben selber nicht.
Ich hätte ihn noch animieren können, dass es genau so...
Ja,
so weit kommt es noch. Ja, und eben je nachdem... Also stimmt, zweite habe ich jetzt, glaube ich, nicht richtig vorbereitet. Eigentlich, das mache ich dann heute nicht. Wir hätten sogar eine mit, wo wir Videos noch einblenden
könnten. Ah, aber ja, da, geil.
Aber ich bin im Streaming-Programm gerade nicht im Studio-Modus, wo ich die Szene vorbereiten kann, bevor ich sie umschalte. Jetzt schaltet alles direkt um. Darum probiere ich das jetzt gerade nicht aus. Sonst habe ich nachher wieder...
Dann haben wir da wieder irgendeinen Deep Dive von irgendeinem Programm, wo keiner draußen interessiert vom Phil. Danke vielmals.
Genau. Hey, weißt du, Streaming-Technik. Hey, wir sind ein Tech-Podcast. Also, genau, bevor wir ins Programm reinstürzen, wir haben noch ein Update zum letzten. Wir könnten damals sagen, welche Folge wir eigentlich haben. Ich glaube, wir sind beim 43.
Ja.
Sonst gibt es Korrektur im nächsten Mal. Und in der letzten Folge haben wir ja über Digitec Connect und 5G geredet. Und dort hat es ein paar Fehler und ein paar Missverständnisse gegeben. Also zum einen, wir haben ja gesagt, es kostet 5 Stutz, das 5G-Upgrade. Das stimmt nicht ganz. Das kostet nur für uns Mitarbeiter 5 Stutz, weil wir natürlich weil wir Rabatt haben. Das kostet 8 Franken. Das ist sicher das eine, dann hätten wir natürlich vorher nachschauen. Und dann das andere, was in den Comments auch noch kommentiert wurde, ist, dass das doch eben... Also einfach ein Skandal ist, dass man doch behauptet hat in Folge 37 oder so, wo, da, wo wir über das Connect geredet haben und die 5G-Ankündigung, dass wir gesagt haben, dass das dort gratis ist. Also nicht mehr, aber...
Ja, genau. Also ich habe ja Andreas, ich habe ihm unterstellt, der Regi uns gesagt, es sei gratis gewesen. Ich bin nochmal reinlassen. Es hat eine Aussage gehabt, wo ich einfach wirklich falsch verstanden, wo ich missverstanden habe und irgendwie das Gefühl hatte, von dem es sei gratis, aber es ist nicht. Andreas hat das nie gesagt, hat das nie behauptet und ja, das habe ich so falsch vermutet im letzten Podcast.
Der Andreas Kundert ist eben dort das Gast gewesen, der ist für das Digitec Connect unter anderem zuständig. Genau, aber wie gesagt, wir haben es ja, Simon und ich, wir haben es eh gar nicht gewusst, dass ich, also wir sind ja auf das eigentlich nicht speziell eingegangen, aber genau, einfach für die in den Kommentaren, die gesagt haben, dass es behauptet wurde, das ist also offenbar war es nie von dem Dreh gewesen. Andererseits, es war aber auch nie ein Dreh gewesen, dass es kostet. Oder?
In dem Fall das auch nicht. Auch nicht. Nein, wir haben das auch nicht mal gefragt. Das ist ja. Ich habe es irgendwie im Kopf wie schon abgehackt, glaube ich, ab dem Moment, wo ich es missverstanden habe. Ich habe darum auch nicht mehr danach gefragt, aber effektiv, ich habe den ganzen Part, die 40 Minuten, die wir mit dem geredet haben, in doppelter Geschwindigkeit durchgelassen. Gleich nochmal 20 Minuten reingelassen und wir haben es einfach nie angesprochen, wie viel es kosten würde.
Ich wäre noch nie auf die Idee gekommen. Also wirklich, ich finde immer noch, ich verstehe seine Argumentation, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich muss zahlen für das. Und ja, es ist mir das Geld immer noch nicht wert.
Ich habe 30 Rappen bezahlt besetzt, es hat nämlich nicht funktioniert bei mir.
Ich habe
einfach den letzten Tag vom Monat noch schnell einschalten und dann nachher gemerkt, das geht nicht und jetzt habe ich nicht.
Okay. Also ich habe es meiner Verlobten habe ich's aufgeschaltet. Eben, bei ihr sind es auch 5 Franken. Ja, es kommt schon noch ein bisschen
mehr. Schatz, ich habe da was für dich.
Schatz, 5G. Für dich habe ich 5G jetzt und zum Mitarbeiterpreis.
Der Diamant
hat kein
Karat und so im Ring, aber
Nein, aber 5G zum Mitarbeiterpreis. Weil Friends, Mitglieder, die im gleichen Abo sind wie ein Mitarbeiter, haben eben auch 5 Franken. Das ist ein Grund, warum es uns wirklich so durch das Netz, oder wie man dem sagt, durch die Lappen gegangen ist. Ja. Es ist für mich wie so klar gewesen, dass es 5 Franken für alle ist. Was ich aber haben wollte sagen, ist, sie hat das jetzt den Monat und wir sind noch nirgends an einem Ort gewesen, wo wir 5G-Abdeckung haben.
Irgend daheim nicht?
Nein, daheim nicht. Das war auch das Thema gewesen, dem Dings. Bei uns ist auch schon das 4G recht schlecht, da, die Abdeckung. Also man hat zwar 4G, aber Daten-Upload und Download ist nirgends. Ja. Es ist halt ein bisschen so eine
Sache mit dem 5G. Mhm. Und genau der nächste Ding war wegen Calibri.
Ja, ich bin zu Recht darauf hingewiesen worden, dass Calibri ja schon ohne Serifen ist. Die Schrift, wo wir gesagt haben, dass sie ersetzt wird, das Standardschrift in Microsoft Word, ist natürlich schon sans Serif. Ich habe gesagt, das sei die Serifen, also die kleinen ein Schnörkeli dort, oder so wie Times New Roman, ist natürlich falsch. Ich hätte das noch schnell sollen prüfen, aber ich kann einfach das Wort nicht aufgeben und habe das nicht geprüft.
Mea culpa. Das nicht wissen.
Ich bin zusammengeschissen worden von einem Typo-Nerd. Er hat sich aber auch sehr, sehr selbst reflektiert dann in den Kommentaren als Typo-Nerd geäußert. Ich bin einer dieser Typo-Nerd. Und es bereitet mir schon fast physische Schmerzen oder so. Weißt du genau, was er geschrieben hat? Aber tatsächlich, also wir können die Eingeständnisse machen. Ja, sorry, tut mir leid. Calibri ist natürlich sans serif.
Immerhin hat sich bestätigt, dass es die tatsächlich gibt, ich habe mich ja noch gefragt, ob es die gibt. Aber ja, das ist gut. Also komm, dann gehen wir doch ins Programm über. Und wir fangen an mit den News, wo wir über Apple versus Epic mal wieder reden, weil das hat jetzt wirklich so offiziell angefangen. Und dort hat es ganz viele spannende Sachen gegeben über allerhand Firmen, die nicht nur die beiden sind. Dort reden wir sicher drüber. Und dann die zweite News, Sony Partnerschaft mit Discord. Das ist offiziell geworden. Dann im Big Screen reden wir über The Mitchells versus The Machines und The Bad Batch. Und in der Spielecke habe ich eigentlich nur Scavengers noch etwas zu erzählen. Und ich habe auch noch zwei, drei Worte über Xbox Cloud Gaming, die ich ausprobiert habe. Und dann nachher haben wir einen Gast. Und es geht um NFT. Und Simon, willst du kurz sagen, wer unser Gast ist?
Genau, der John Ortwein ist bei uns Gast. Das finden wir dann raus, wie man den nochmal richtig ausspricht. Und er ist, bei einer Firma, die nennt sich IM Innovation Lab. Ist ein ehemaliges Credit Suisse Spin-off, das jetzt aber alleine stehend ist. Und die machen sehr viel Forschung in Richtung Krypto und Non-Fungible Tokens. Und er ist so ein bisschen einer von den ersten, oder ist so bei der ganz ersten Welle dabei gewesen von diesen NFTs, Crypto-Punks, könnt ihr auch mal suchen. Das sind so kleine Kunstwerke, wo man sich hat können sichern per NFT und so. Und dort ist er zum Beispiel auch einer von den ersten gewesen, der dort mit diesen Machern geredet hat und so. So ein spannender Gast, den wir da haben, der uns dann hoffentlich mal erklären kann, was denn jetzt die NFTs genau sind, weil wir haben sie ja schon ein paar Mal bei uns thematisiert, aber wir haben schon gewusst, was es ist, aber ganz genau haben wir es nicht gewusst und dort hoffen wir, bekommen wir jetzt so einen Deep Dive. Ein NFT-Deep-Dive von John dann in der zweiten Hälfte des Podcasts.
Luca, was hast du dir vorgestellt, wo CryptoPunks gehört hast?
Genau das, was du denkst. Punks und irgendetwas mit Crypto-Mining, keine Ahnung.
Ja.
Ich habe irgendwelche...
Was, ein Ziggis schnurrt aber mit Bitcoin, oder was? Wieso? Und jetzt hast du mir Bitcoin.
Das Krypto-Anarchie-Forum abhängen und genau,
digitalisieren. So schlechten Lambrusco trinken, aber einfach über das Teams, oder was?
Ja, und irgendwie, keine Ahnung, ein Anarchie-Zeichen haben, einfach mit einem B statt einem A. Und,
das sind eigentlich die aus dem Film Hackers, das sind Crypto-Punks. Ja. So hätte ich es mir vorgestellt. Also gut, also komm, wir fangen an mit den News, Apple versus Epic, eben das Verfahren, das hat jetzt angefangen. Also beziehungsweise, ich bin nicht ganz rausgekommen, es ist schon länger dran, aber jetzt einfach offiziell die Woche.
Am Montag, ist es zur Anhörung gekommen. Zum ersten offiziellen Termin, wo jetzt die nächsten drei Wochen wieder dauern. Ja.
Schon lustig, vorher haben sie schon irgendwie Austausch gegeben, aber eben genau jetzt ist es einfach offiziell.
Ja, das ist so vorgeplänkert. Man versucht ein bisschen herauszufinden, was für Argumente hat der Gegner, was für Argumente könnte er bringen. Man tut vorsichtig seine Argumente schon mal ein bisschen ausplaudern, um zu schauen, was er dann wieder auf das könnte kontern. Es ist so eine ganz perfide, verreckte Abtastungsstrategie. Und das geht monatelang. Im August ist sie ja losgegangen und jetzt sind wir im Mai und wir sind seit Monaten immer wieder darüber am Reden, was da wer wem wie was vorwirft. Das ist schon verrückt.
Kannst du gut sagen, ich weiss, wie es läuft. also die spannenden Sachen sind vor allem, weil jetzt durch das Gerichtsverfahren werden sehr viele Dokumente öffentlich, wo halt auch alle Beteiligten oder von vielen Beteiligten zeigt, eben irgendwie von Sony zum Beispiel. Und wir haben das da, vielleicht hat der Luca ein paar Sachen mehr gefunden, aber was ich vor allem spannend gefunden habe, also das eine Grosse ist sicher, dass Sony ist ja lange Gegner gewesen von dem ganzen Crossplay. Aber ich glaube, angestoßen hat es ja mal Microsoft, oder? Klar, die kann man ja argumentieren, die sind die zweite Giga gewesen im letzten Konsolenrennen, jetzt eigentlich auch wieder. und haben dann natürlich vielleicht mit mehr Interesse gehabt, dass es Crossplay-Funktionen gibt. Sony hat sich immer gesperrt, man hat ja lange danach, jetzt haben wir geheißen, es geht nicht so einfach und so. Jedenfalls, jetzt mittlerweile ist das ja so ein bisschen langsam, wird es gang und gäbe, dass es Crossplay gibt zwischen verschiedenen Plattformen. Und da hat sich jetzt in diesem Dokument herausgekommen, dass Sony hat sich da, oder ich glaube immer noch, wenn ich das recht verstehe, lassen die sich zahlen fürs Crossplay. Also die haben da wirklich so Cross-Plattform Revenue Share. Und dort steht unter anderem drin, dass sie haben dann irgendwie einen Wert definiert von irgendwie User, wo sie haben, oder? Wo irgendwie, jetzt geht es um Fortnite. Und dann, die Zahl sehe ich jetzt noch nicht, wie viel sie haben da, aber sagen wir eben, sie haben einfach eine fixe Zahl User, die jeden Monat Geld ausgeben im Fortnite. Und in dem Deal steht dann drin, wenn der einen gewissen Wert unterschreitet, dann muss Epic, oder? Wir sind der Partner, wo das Crossplay wollen, dann müssen sie entschädigen für das. Für die Leute, die dann nicht Geld ausgeben in dieser Zeit.
Und im Shop von Sony, oder was?
Genau. Also, das Geld kommt dann direkt Sony über. Also, 30% oder so von allen Käufen bei Fortnite
auf PSN. Ich glaube, das Argument oder die Krux, die dort reinspielt, ist, oder warum auch sich Sony und andere Plattformen auch einmal ein bisschen dagegen aussprechen, ist das Cross-Wallet-Play, heisst das. Also, dass du kannst zum Beispiel im Nintendo-Shop, im Nintendo eShop, könntest du jetzt, wenn man so Fortnite bezieht, die V-Bucks, also die Ingame-Währung, womit du die nachher kannst, Items in Fortnite kaufen, die V-Bucks könntest du im Nintendo Store kaufen und nachher aber hast du sie an der Konsole, an der Playstation, hast du sie auch in deinem Account.
Ich glaube, im Fall nicht.
Im Moment eben nicht, das ist ja genau das. Okay. Also im Moment eben nicht, aber du könntest sie dann, also die Idee wäre eigentlich, dass du sie dann dort könntest ausgeben, aber dann sind wir wieder bei diesen Abgaben, die du machst, oder wo auch das ganze Streitthema ist, dann hat nur Nintendo daran verdient und Sony in dem Sinn nicht. Und das ist irgendwie so auch so ein grosses Thema, dass man sich darum immer ein bisschen gegen das sperrt. Sei es jetzt eben so das Cross-Wallet. Wenn du Cross-Play hast, dann ist die Chance auch gross, dass die Spieler Cross-Wallet-Play wollen haben. Weil sie sagen, ja, wenn ich schon kann auf PlayStation und Nintendo spielen, dann will ich auch meine V-Bucks an beiden Orten gleich ausgeben und nicht müssen sie dort kaufen und nur dort können ausgeben und so weiter. Also, eben, es ist ein bisschen so, ich glaube, es ist ein bisschen das, was dahinter steckt, die Widerstände bei Sony und bei anderen Plattformen.
Weil als User, und ich das erste Mal gehört habe, ich fand, das ist völlig absurd. Jetzt hast du in deinem Konto mit dem gleichen Account, der das gleiche Level hat, hast du da V-Bucks und dann nachher ist es nicht mehr.
Ja, also, genau.
Ja, aber das ist ja logisch, weil wenn du es bei Sony gekauft hast, wollen die ja nicht, dass es bei Nintendo, also ich nehme an,
Nintendo will nicht, dass du bei Sony kaufst die V-Bucks ausgibst, sondern dass du deine V-Bucks bei Nintendo kaufst. Ja. Um sie dann dort auch auszugeben. Weil sonst verdienen sie ja nichts dran, die 30% an ihren Stores.
Ja, die Frage ist einfach, wie das Modell funktioniert, oder? Also ich meine, du kaufst dir die V-Box und das Geld ist dann irgendwie bei Sony oder was weiß ich. Und dann nachher, wenn du die aber nicht anders ausgibst, kommt der Nintendo und will dann irgendwie das Geld, oder? Ich weiß auch nicht. Also weißt du, wie funktioniert das? Also
du gibst irgendwie 100 Franken aus bei Sony für V-Bucks und 30%, also 30 Franken davon gehen an Epic. Oder beziehungsweise umgekehrt, nein, 70 Franken gehen dann wahrscheinlich an Epic und eben die 30% Abgabe geht an Sony. Und jetzt hast du aber die 100 Bucks und kannst sie bei Nintendo für Items ausgeben. Und Nintendo hat jetzt aber nichts daran verdient.
Stimmt.
Hat keine 30% davon bekommen. Das heisst, Nintendo will, dass du die 100 Franken im Nintendo eShop ausgibst und nicht im Sony Play Store. Und das ist ein bisschen da... Das, was halt dann eben der Streitpunkt ist, macht man das möglich? Es ist für die Spieler, wäre es natürlich convenient, wäre es gut. Aber, und das ist auch das, was sie dann schnell wahrscheinlich verlangen, wenn du eben Crossplay hast, dann willst du auch Cross-Wallet-Play haben. Und wenn du es ihnen verbietest, dann bist du halt böse. Und und dann kommt es halt, dann kommen halt die Diskussionen auf.
Genau. Aber das ist sicher eines der interessanteren Sachen, die rausgekommen sind. Übrigens, lustig habe ich auch gefunden, der Tim Sweeney, eben der Chef von Epic, der hat müssen, im Gerichtssaal haben sie mir gesagt, er soll weil es ist PlayStation 5, müssen drauf zeigen, das dort. Sie ist der Täter.
Nein, so geil.
Wirklich, das ist, das ist PlayStation, das ist die Xbox. Und das ist Twitch. Und alle drei Antworten sind korrekt gewesen. Was nicht bei allen selbstverständlich ist, weil irgendwo, das habe ich jetzt den Link nicht, aber die haben die Anwalt von Apple gefragt. Eben, es ist um Eurogamer gegangen und dann die so, was ist ein Eurogamer? Eurogamer ist ja die Webseite da, eine grosse. Offenbar nicht so gut informiert. Aber ja, anyhow. Das andere Interessanten, die noch rausgekommen ist. Ist unter anderem, wie viel Geld sie mit Fortnite machen, wie viel Umsatz. Und da haben sie irgendwie 2018, 2019, über die Jahre haben sie 9 Milliarden Umsatz, glaube ich.
Über die zwei? Ja,
über die zwei.
Also für PlayStation und Xbox, oder?
Das ist bei allen Plattformen im Jahr sein.
Oder über?
Ja, ich glaube, das sind alle Plattformen.
Das also schon. Dunkt mir ein realistischer Wert, ja.
Ja, also.
Also das überrascht mich jetzt nicht irgendwie groß.
Okay. Ach, ich finde es echt gleich krass. Ja, gut, ja, aber es ist krass. Ja. Scheiße, ist das vielleicht lüter. Und ja, dort ist aber dann auch rausgekommen, dass der iOS-Anteil ist der kleinste war. Also der ist zunehmend geschwunden. Ich finde es lustig, ich habe ehrlich gesagt schon, ich habe das Gefühl, gerade Mobile-User bringen mehr Geld rein. Aber offenbar sind der Hauptding ist für PlayStation. Mhm.
Ja.
Und dann glaube ich, die Xbox und Android ist noch ein bisschen vor Ding. Ich glaube, vor zwei Jahren ist iOS noch ein bisschen vor Android gewesen, aber es hat sich jetzt mittlerweile auch geändert und die sind irgendwo so bei 110% machen die noch aus. Also, ja. Und nicht jetzt erst, eben, seit sie dort nicht mehr drin sind, logischerweise. Oder? Das war natürlich schon vorher gewesen.
Ja. Das ist crazy. Also was ich noch spannend gefunden habe, so wie ich das nachher gelesen habe, also ich habe ein bisschen mehr so geschaut, so was sind so die Argumente gewesen, die beide Seiten rausgebracht haben. Ich habe jetzt weniger auf die Zahlen geschaut, sondern ein bisschen so in meinem Kopf beim Nachlesen ist es eine Art wie eine Gerichtserie abgelaufen. Ich habe mir das richtig vorgestellt. Ist
Ace super, Attorney.
Es ist wirklich geil. Also,
Richterin mal, Barbara Sales.
Richterin Barbara Sales oder wie hat Alexander Holt da mit diesen super Schauspielern. Einmal hat eine Sängerin, die schon mit dem Raab da am Dings mitgemacht hat, am Eurovision Song Contest. Wie heißt die?
Lena Meyer-Landrut.
Sie hat einmal in einer Folge mitgemacht, ist irgendwie einer im Publikum gewesen und ihr Schauspiel ist etwa 5 Klassen über den von allen anderen Laien-Schauspielern da drin. Es ist richtig rausgestochen. Also das ist wie so, wie soll ich sagen, so voll, du bist voll draussen gewesen aus dem Ding, weil du gedacht hast, so, hä, warum spielt die so gut? Das passt gar nicht. Das ist so völlig, das hat nicht gepasst. Aber sorry, wir weichen vom Thema ab. Vielleicht nochmal schnell zum Zusammenfassen, zum Ausholen, damit die Argumentationen von den Leuten richtig nachvollziehbar ist. Das Problem an dem Ganzen ist ja eben das mit den V-Bucks, die wir gesagt haben, mit den In-Game. Epic hat einen In-Game-Store gemacht, damit sie nicht eben die 30%, die branchenübliche 30% Gebühren müssen an Apple abtreten. Apple will die 30%, damit sie eben ihren Store können sicher machen, damit sie können die Apps kontrollieren und so weiter. Das ist alles integraler Bestandteil von der iPhone-App. Und Epic findet so, hey, ihr könnt das nicht machen, weil wir haben keine andere Möglichkeit, um unsere App auf iPhones zu bringen, als über euren App Store. Und ihr bestimmt da einfach, wer mitmachen darf, zu welchen Konditionen. Und wenn du dich sträubst und Alternativen bietest, dann wirst du einfach ausgeschlossen. Mhm. Also, was ihr macht, ist ein künstliches Monopol, das ist nicht gerecht. So. Apple hat dann einen ersten, kein schlechter Schlag gelandet gegen Epic bei dieser Zusammenfassung, die ich gelesen habe, von der Gerichtsverhandlung. Sie haben gesagt, schaut, ihr habt euren App Store gemacht, im Game inne. Ihr hättet doch einfach einen Store machen auf eurer Homepage, epic.com, was weiß ich, und dort eure V-Bucks vertreiben. Dann hätten die Leute das können kaufen, im Game auf Apple wieder das Game führen und die Bucks wären da gewesen und wir hätten die 30% nicht bekommen. So hätten die Leute das ganz einfach können umgehen und das wäre rechtlich auch okay gewesen, dann hätten wir euch nicht ausgeschlossen. Und der Tim Sweeney hat dann auf das aber gesagt, ja, das ist aber nicht convenient, also unbequem und das ist immer so eine Sache bei App. Wenn du Apps designst, es geht immer um Convenience, Inconvenience. Und sie haben gesagt, das sei einfach unbequem. Die Leute, wenn die Geld ausgeben wollen, die schauen im Store drin, sehen das Item, einen Tanz, was weiß ich, wollen die kaufen. Die wollen den sofort kaufen. Die wollen nicht aus dem Game raus, einen Browser aufmachen, eine Homepage besuchen, die ganze Kaufabwicklung machen und wieder zurückgehen. Das sei unbequem. Und dann hat die Richterin Yvonne González-Rogers hat gesagt, also ihr denkt das jetzt nicht so derart unbequem, das wäre jetzt nicht so eine Zumutung und vor allem, was Epic will oder was Epic damit will, also es ist gerade nicht darum, dass Epic nicht hätte können machen, sondern sie wollen einfach ihr wollt die Möglichkeit, dass Spielerinnen und Spieler Impulskäufe machen können. Dass sie in dem Moment, wo sie etwas sehen können, kaufen und erst im Nachhinein bereuen zu kaufen. Ja, ihr wollt die Möglichkeit haben, dass sie Impulskäufe machen können. Und gerade auf die jüngere Generation, die halt Geld und so noch nicht so im Griff hat, ist es doch eigentlich begrüßenswert, dass man eine gewisse Unbequemlichkeit drin hat, damit die nicht einfach so diesen Impulskäufen ausgelegt sind. Und Das zeigt, das ist schon mal ein rechter Schlag gegen Epic, weil es zeigt ein bisschen so, wie die Richterin denkt und wie sie halt das Ganze sieht. Und das ist dann schon ein rechter, wie soll ich sagen, die ganze Argumentation von Epic tut schon weh. Und Epic baut ja auf die Impulskäufe. Also du hast die Items da auch nur 24 Stunden im Store und du musst dich jetzt entscheiden, will ich es nicht, morgen ist vielleicht wieder etwas anderes drin, oder?
No, gut, aber wiederum bei allen anderen Scheiß-Games im App Store erlauben sie das ja auch. Und dort freut sich Apple ja auch, dass sie dafür noch 30% einstreichen können.
Ja, genau.
Also, weißt, eben. Da der gute Mensch raushängen, ist dann natürlich auch
ja, das ist absolut. Nein. Also, Prämisse ist, es geht nur ums Geld. Alle beide. Es ist völlig klar. Es geht nur, wer mehr Geld verdient als der andere. Ein anderes Argument, das Apple noch reingebracht hat, ist bei anderen Plattformen, wie eben PlayStation oder die Xbox, in diesen Stores, dort hast du auch die 30% Abgabe. Und dort macht Epic keine Anstalten. Die haben das dort einfach akzeptiert. Warum ist es jetzt beim Apple Store etwas anderes? Der Sweeney hat dort auch dagegen gehalten und gesagt, so, schau, die Ausgangslage ist einfach eine andere. Konsole, das ist ein Verlustgeschäft, das wissen wir. Sony und Microsoft sind darauf angewiesen, dass sie über Game-Verkäufe und In-Game-Verkäufe Geld verdienen. Und darum sagt das dort okay. Bei Apple hingegen ist Apple ist mit dem iPhone alleine schon so derart hochrentabel, dass sie das nicht nötig hätten, im App Store das auch zu machen. Und Apple sagt natürlich, hey, das sind branchenübliche Zahlen, die 30%. Wir machen nicht mehr als die anderen. Es ist einfach so. Es ist, die Industrie tickt so. Es ist wie wenn du von einem Mietzins redest, wo halt einfach regionsüblich ist, etwa D&D. Genau, nachher ist das mit dem Kontra, was der Phil schon gesagt hat. Apple hat gesagt, ja, Apple Store ist eh nicht der wichtigste Markt für euch. Auf der PlayStation hat man bis jetzt 6 Milliarden Dollar eingespielt, auf der Xbox sogar 3,5 Milliarden Dollar. Beim iPhone über den App Store sagen jetzt nur 750 Millionen bis zu der Verbannung im August. Also da wieder Zahlen, die ja, recht krass sind. Epic hat aber auch noch ein gutes Argument ins Feld gebracht, nämlich die Anwältin Forrest, also, den Vornamen habe ich nicht aufgeschrieben. Oh. Die Epic-Anwältin jedenfalls hat gesagt, eben, dass Apple ein geschlossenes System hat. Es ist extrem schwer, von einem Apple-Produkt auf ein Android-Produkt zu wechseln. Und damit eigentlich quasi, du bist in diesem System drin, du kommst nicht raus. Und es sei, als ob ein Autohersteller oder ein Autobauer dir ein Auto verkauft, und dann bei jedem Mal, wenn du auftanken gehst, 30% vom Benzinpreis vom Tankstellenbetreiber noch zusätzlich verlangt auf den Kaufpreis drauf. Und der Tankstellenbetreiber, der hat keine Möglichkeit, um sein Benzin auf irgendeine andere Möglichkeit als Auto zu bringen, sondern er muss damit mitspielen oder halt nicht. Ja.
Ja, ist ja, hinkt ein bisschen der Vergleich, aber ich weiß, was sie meint.
Witzig ist schon auch noch die E-Mails und so zum Teil bekannt worden sind. Die habe ich jetzt mit den nicht gerade die Links draussen. Aber wo wirklich interessante Sachen rauskommen, wo natürlich mega viele Sachen, Aussagen widersprechen auf beiden Seiten, oder? Also, bei Apple eben sind es Sachen gewesen, wie irgendwie, glaube bei den Verhandlungen eben mit Epic oder so, wo es eben um das Geld gegangen ist und haben so gesagt, ja du, wir können schon reden, aber schau, uns gehört der Laden, wir machen die Regeln und wir bestimmen, oder? Also, schlussendlich wieso, wir müssen eigentlich gar nicht über das reden. Es ist einfach, wie wir es sagen. Und vor Gericht tun sie dann immer ein bisschen anders, oder? Sie sind dort die Armen und dann das zahlt ja auch noch rein mit, sie sagen ja, es ist branchenüblich und das kostet viel, sie müssen ja auch investieren und das sind dann eben, glaube ich, mit diesen 80% Marge, wo die Rede ist, wo es heisst, eben, Apple zieht eben, glaube ich, aus dem App Store, macht es eine 80% Marge, also ja. Das heisst eben, sie müssen eigentlich so gut wie nichts, das kostet sie so gut wie nichts, oder?
Ja, also, es ist eigentlich schon völlig.
Und sie sagen natürlich, stimmt überhaupt nicht, die Zahl ist völlig falsch. Aber wenn das würde stimmen, ja, dann können sie zumindest das Argument, dass ja, es kostet das mega viel, den weiterzuentwickeln. Ja, ich habe noch das Letzte, was noch interessant ist, nämlich die Zahlen für die Gratis-Games von Epic. Das ist die ganze Liste rausgekommen für die aus 2019. Also wie viel Geld Epic den Firmen gezahlt hat, dass die Games exklusiv sind bei ihnen oder eben gratis sind. Und das sind wirklich das sind rechte Summen gezahlt worden. Und es ist dann lustig, man kann dann gut umrechnen. Also, sie haben mit den Zahlen von Usern, die das Game dann aggregiert hat, oder? Mhm. Also, was sind Beispiele? Zum Beispiel die Batman Arkham Collection. Und 6,5 Millionen Leute haben die sich geholt, die Collection. Und durch das haben sie über 600.000 neue Accounts sind abgeschlossen worden. Das heisst, sie haben etwa $2,50 gezahlt, knapp pro User. Mhm. Und,
das ist schon noch, ja.
Und dann irgendwie, ja, bei Borderlands, dort haben sie ja für den Exklusivdeal, das haben sie fast 150 Millionen im Voraus gezahlt. mit einer Minimalgarantie von 80 Millionen. Und dann eben plus Marketing, Bundles und all die Deals. Haben sie aber irgendwie, glaube ich, schon in den ersten zwei Wochen haben sie 80 Millionen schon reingeholt. Also der hat definitiv, der definitiv rendiert, oder?
Ja, Logo. Ja, das war der grosse Deal, oder? Das ist der. Ja. Also, das ist, erst, das ist mein erstes Game, das ich dir gekauft habe. Mhm. Also, wir haben es dort schon gehabt. Ja.
Aber ja, das könnt ihr etwas alles nachschauen, wenn euch die Zahlen interessieren. Mhm. Das ist schon spannend, ja, dass du wirklich mal siehst, wie viel Geld sie bekommen, wo die Sicherheit ist, die sie bekommen. Oder dass du irgendwie, wir garantieren dir dann so und so viel. Und das ist halt für Entwickler interessant. Ja, du bist gespannt, was da noch alles rauskommt. Also,
ja, also es wird definitiv, also was man auch so sagt, ist wirklich die Schlüsselfrage, ist, welcher Argumentation wird der Richterin schlussendlich folgen? Apple argumentiert, ja, eben klar, der App Store sei ein integraler Teil von der iPhone-Nutzung, kann nicht als separater Geschäftszweig betrachtet werden. Und Epic sagt natürlich genau das Gegenteil, der App Store muss als separates Produkt betrachtet werden. Und am Schluss wird halt ja, die Seite gewinnen, wo die Richterin von ihrem eigenen Standpunkt kann überzeugen kann. Was aber auch klar ist, ist, dass was auch immer entschieden wird, es wird sofort die Berufung dann von der verlierenden Partei erhoben. Und dann ja, geht es weiter. Ja. Also wir werden nicht nur die nächsten drei Wochen darüber reden, sondern wahrscheinlich die nächsten drei Monate oder drei Jahre.
Ja, das andere, ich habe das einfach hier drin genommen, weil ich glaube, das ist schon in dem Zug entstanden, weil jetzt einfach das Auge vermehrt auf Apple liegt. Dass jetzt eben auch die EU wirklich Apple vorwirft. Jetzt geht es jetzt aber um Spotify. Mhm. Aber dass sie das EU-Recht verletzen mit Apple Music und in Konkurrenz eben mit Spotify. Mit den Kommissionen, also mit dem, eben, weil halt Spotify muss natürlich Geld abdrucken, während Apple Music durch dort zahlt keine Gebühren an Apple. Mhm. Mhm.
Ja. Das natürlich. Ja, okay, ja.
Genau. Wie gesagt, das sind ja immer andere Argumentationen, aber einfach, die sind ja dann natürlich wie außer Konkurrenz, oder?
Ja, völlig.
Und jedenfalls, da hat jetzt oft die Offiziellen von der EU, die EU-Kommission, haben das schon mal ein Statement rausgelassen, wo sie sagen, ja, dass sie das EU-Gesetz verletzen. Da bin ich auch recht gespannt, wie das dort weitergeht. Geht ja ein bisschen ähnlich. Ja, die sind jetzt auch überall am Kämpfen. Ich habe übrigens auch irgendwo einen Artikel gelesen, dass eben erst jetzt, in den letzten paar Jahren, dass Apple ins Auge vom Gesetz sozusagen gerückt ist. Vorher sind eigentlich alle anderen dran gekommen, alle anderen Unternehmen. Und jetzt ist auch, und Apple hat sich lange davor drücken können. Und jetzt, jetzt geht es
halt immer so ein bisschen
dran. Du bist einfach immer grösser, oder? Nimm ja an, das fängt mit dem zusammen, oder?
Zuerst Google und Facebook sind zuerst noch ein bisschen die offensichtlichere Feinde im Sinne von Social Media Daten sammeln, Datenschutz und so weiter.
Das ist jetzt meine Vermutung.
Und Apple ist halt in erster Reihe eher nur der Hardware-Entwickler gewesen und Hard- und Software und irgendwie so erst also in zweiter Reihe irgendwie auch einer von diesen Big Tech-Firmen, die alles über dich sammeln und wissen. Spekulation.
Spekulation. Okay, die letzte Spekulation. Denn weniger Spekulation gibt es in unserer zweiten News. Und zwar die Sony-Partnerschaft mit Discord. Dort hat es ja lange geheißen, sie sind ja in Verhandlung mit Microsoft. Das ist offenbar schon bestätigt worden. Der 10 Milliarden Deal, der ist jetzt aber ins Wasser gefallen. Und ja, möglicherweise eben, weil Discord schon genug attraktive andere Deals hat können klar machen, dass sie es doch nicht nötig haben, sich zu verkaufen. Und eben vielleicht, wie es Simon, glaube ich, letztes Mal gesagt hat, mit den Börsen so liebäugelt.
Ja.
Ja, was bedeutet das? Dass Sony hat noch nicht klar gesagt, wie sie es integrieren wollen. Sie arbeiten jetzt an der Integration von Discord auf der PlayStation. Man weiß jetzt nicht, ist es einfach die Freundesliste, die du abrufen kannst, oder ist wirklich die App selber. Ich würde jetzt vom Letzten ausgehen, weil ich meine, es gibt ja Netflix und all das Zeugs. Kann ich mir gut vorstellen, dass Discord auch integriert wäre.
Also, wie meinst du, es gibt Netflix und all das Zeugs? Also meinst du einfach als App? Die App so? Ah, ja. Okay, ja.
Ja, und dann würde es mich auch nicht wundern, wenn es einen Discord auch gäbe. Aber natürlich willst du es ja richtig integriert haben.
Ja, mit dem Overlay und so, wo du dann nachher auf die PlayStation-Taste kannst drücken und dann sollte der dann gerade Discord in die Freundesliste, so wie als Widget oder so.
Aber das wäre sicher grossartig. Ich brauche PlayStation mit dem Returnal, habe ich natürlich mehr gebraucht, aber jetzt wird sie noch wieder verstauben für eine Weile.
Weißt du, in einem Crossplay-Kontext macht das natürlich wahnsinnig viel Sinn, weil im Moment, ich spiele ab und zu Crossplay mit irgendwie Warzone, mit Kumpels auf der PS oder Apex oder so. Und du hast dann keine Möglichkeit, das irgendwie, den Voice-Chat irgendwie auch gescheit zu können, auch Crossplay-Fit zu machen. Und wenn Discord auf jeder Konsole noch wäre, dann hast du natürlich dort einfach nur Discord. Aber gut, jetzt halt einfach mal für PS. Aber dann hast du aber nur Discord und dann ist Crossplay eigentlich, dann spielt es gar keine Rolle mehr. Dann ist einfach nur noch, ja, dann bist du überall connected. Das wäre mega geil.
Es wäre absolut, jetzt wo du sagst, und warum habe ich nicht, ich habe keine Sekunde vorher daran gedacht, aber jetzt wo du sagst, ist eigentlich völlig logisch, gerade das Crossplay. Es wäre natürlich die Lösung, um miteinander können auch schwätzen, ohne dass du musst auf der PlayStation irgendwie noch nebenbei noch irgendetwas laufen haben, damit du kannst mit deinen PC-Kollegen schwätzen, oder?
Ja, wir haben damals wirklich, also im schlimmsten Fall irgendwie über WhatsApp, Audio oder so shit. Das ist völlig scheiße, oder? Voll.
Ich habe auch Discord damals. Die App habe ich auch schon laufen vom Handy gehabt. Ja, ich bin auf der PlayStation und die anderen sind am PC. Und dann habe ich es auch schon so gemacht. Und dann ist die Qualität für mich so scheiße natürlich.
Und das kannst du integrieren, ist natürlich hochgradig geil, oder?
Genau. Lustig, dass sie auf der anderen Seite immer noch gegen Crossplay aber sind, aber da jetzt wie so etwas, wo dem wiederum hilft oder das vereinfacht.
Sie sehen es kommen, sie können es wahrscheinlich nicht aufhalten auf lange Sicht.
Nein, und vor allem ist es ja einfach, ich meine, Crossplay ist schon auch ein Argument, wo du eigentlich wirklich, wo halt irgendwie mal schon konvertieren können, wo wir gesehen haben, dass sie es machen und jetzt Sicherheit haben. Aber ich meine, es geht ja einfach, schlussendlich ist Crossplay einfach dann attraktiv, wenn du Cash machst. Es geht immer nur um Cash, oder? Und es ist unattraktiv, wenn du es gratis anbieten und irgendwie im schlimmsten Fall sogar noch Cash verlierst, oder? Mhm. Aber es geht nur darum, wie dass das Zeug eigentlich zu Köln machst.
Ja, Stutz hat es ja auch noch ein bisschen gegeben, man weiß aber auch nicht wie viel, aber der Sony hat einfach noch so einen, wie sagt man, so einen Mindest, so eine Minimum.
Eine Minderheitenbeteiligung.
Genau, das habe ich gesucht. Eine Minderheitenbeteiligung gekauft bei Discord.
Das was natürlich aber dann auch noch geil wäre, wenn Discord eine Börse gab für sie.
Ja. Genau, aber was ich mich gefragt habe, da habe ich keine Ahnung, aber ich habe immer vermutet, dass die Beteiligungen, genau, weil finanziell, dass das dir ja vermutlich nichts bringt, wenn du von, ich sage jetzt irgendwas, von einem 300-Millionen-Unternehmen eine Million hast, ist ja dann gleich sehr wenig, vor allem für ein Unternehmen wie Sony, geht es ja dann in dem Betrag nicht ums Geld.
Ja, mal.
Sondern, dass die dann, hast du nicht das Gefühl, es geht einfach darum, dass sie dann irgendwo mit reinsitzen können? Weißt du, wenn du dann Anteilhaber bist, dann siehst du vermutlich einfach viel mehr drin.
Ja,
das ist der Grund.
Das sicher zu meinen, aber ich meine, wenn jetzt natürlich, ich meine, das bedeutet ja eigentlich wirklich, dass der Microsoft-Deal jetzt so in weiter Ferne ist wie kaum etwas und das heisst, wenn sie aber an die Börse gehen und ich weiss nicht, wie viel jetzt Sony da bezahlt hat, aber natürlich, wenn dann nachher die Firma für 10 Milliarden geschätzt wird, aber an der Börse nachher plötzlich dann 80 Milliarden wert ist, dann hast du dein Geld verachtfacht und das ist ja für Sony, auch wenn es in Anführungs- und Schlusszeichen nur 100 Millionen oder so investiert haben, dann sind es halt einfach dann 800 Millionen. Und das ist schon auch noch, das ist schon noch substanziell, also für Sony.
Ja, wenn es so viel ist, ja klar. Nein, eben, und hast ja überall vielleicht so Deals am Laufen, aber ja.
Ja,
ja jedenfalls, ja, also geil für Sony, würde mich dann aber, also dann muss Microsoft einfach den Deal auch machen. Wenn sie schon nicht kaufen,
Weil
dann haben sie nur mehr zwei im Rücken, wenn es noch eine Discord auf PlayStation gibt und auf der Xbox gibt es kein Discord. Also dann stehst du einfach schon scheiße.
Dann stehst du schon scheiße da auf die andere Seite. Ja, genau. Wenn das, eben, lustig ist einfach, dass Microsoft das Discord hat kaufen, obwohl sie eigentlich sie normalerweise Microsoft ja eigentlich so Technologie kauft, wo sie eigentlich nicht so stark drin sind. Aber bei Discord hat jetzt eine Ausnahme gemacht. Der Deal ist jetzt ja sowieso geplatzt. Aber das wäre ja wirklich. Ja. Ist irgendwie ein bisschen weird. Also die hätten einfach die User von Discord eigentlich gekauft, Microsoft. Und das haben sie jetzt halt nicht. Und jetzt müssen sie halt irgendeine Lösung finden. Ja. Und ich meine, es ist noch unattraktiver, jetzt Discord zu integrieren und irgendeine nach Köln in den Arsch zu schieben. Wenn jetzt Sony noch auch nur ein Bruchteil davon, aber Sony noch beteiligt ist. Aber ja.
Vielleicht hat Microsoft auch schon Minimalbeteiligung.
Das ist auch nicht. Ja.
Also komm, dann gehen wir doch über in Big Screen. Ich muss dann auch schon in den Übergang arbeiten, merke ich gerade. Aber ich habe auch erst in der Mitte im Fall übrigens auf News umgestellt. Das ist gleich. Das ist ja nur ein Wörtchen oben dran. Für die zulassen, ich habe ein Video-Overlay gemacht. Genau dort ist jemand, Luca. Damit man auch im Video einfach sieht, in welchem Segment man
gerade ist. Die das Video schauen, muss es ja auch noch einen Benefit haben.
Ja, es ist so. Es ist so.
Wo ich mit dem Finger hinzeige.
Genau dort, ja, dort, wo der Luca hinzeigt. Dort gehört er es. Ich habe The Mitchells vs. The Machines geschaut, so einen neuen Animationsfilm auf Netflix. Hat mich angemacht. Ja, dort haben sie mich wirklich gefangen, als da gestanden ist von denen, die Spider-Verse gemacht haben.
Okay.
Ich habe dort noch nicht genau geschaut, wer, aber ich glaube, es ist einfach Sony Pictures Animation, also das Studio. die sind für das zuständig und am Aussehen erkennst du es auch gerade. Es ist nicht.
Was? Sorry, dass ich gerade so reinschüsse. Der hätte ich den nicht mal sollen ins Kino. Ich habe das Gefühl, ich habe den Trailer von dem habe ich im Kino schon vor 100 Jahren mal gesehen.
Ich habe ihn noch nie gesehen. Würde mich nicht wundern.
Meine ich das noch? Doch, ich glaube.
Würde mich nicht wundern. Aber ja, der ist jedenfalls auf Netflix am Laufen. Hm? Und eben genau am Design finde ich, tut man's, erkennt man es wieder. Er ist sicher nie audiovisuell, nie auf dem Level von Spider-Verse, aber er sieht, es ist eine Freude zum Zuschauen. Genau, wirklich schöne Designs. Und um was geht es? Eben sind die Mitchells, ist eine Familie, Vater, Mutter, die Tochter, die jetzt, glaube ich, ins College geht und dann irgendwie noch einen Teenie-Sohn oder noch jünger. Und dann in der Welt, oder das, wie bei uns, oder alle haben ein Smartphone mit super AI drauf und so, alle haben dort das gleiche Telefon und dann der Erfinder von dort stellt dann so eine neue, die neue Generation sind dann Roboter. Mhm. Und dann geht es 2 Sekunden und die Roboter übernehmen die Weltherrschaft, weil die AI durchknallt und so, oder was man, das kennen wir. So weit, so unoriginell. Und dann das Lustige ist aber, sie sind die einzigen, die dann irgendwo nicht eingefangen werden von diesen, weil die Roboter und dann alle gerade irgendwie hijacken und in so eine hure Bienenwabendings festnehmen, weil einfach die Menschen können ja nicht auf sich selber schauen und darum müssen die Roboter das übernehmen. Und genau, sie machen dann schlussendlich so einen Roadtrip eigentlich, wo sie versuchen, Malware einzuspielen und einfach den Computer zu hacken und einfach das alles, die Welt zu retten sozusagen. Sie sind die einzigen, die noch frei sind. Mehr oder weniger die einzigen. Und ja, es ist so ein Familienfilm eigentlich, wo lebt von kreativen Visuals, weil es einfach die Roboter geil designt sind, wenn sie da in der Luft rumfliegen und es hat immer so geile Einspieler, oder? Weil das Ganze muss ja, weißt du, jung und pep sein, jung und hip sein. Und die Tochter ist eigentlich die Hauptperson. Also die Hauptgeschichte geht eigentlich schon vor allem um die Beziehung von Vater-Tochter. Und sie kann jetzt eben an die Uni, glaube ich, Filmdesign studieren. Und der Vater ist halt so der totale Technikagnostiker, würde am liebsten noch irgendwas in einer Holzhütte bauen. Und dann geht es ein bisschen um das Zusammenspiel, wie er versucht, sie zu verstehen und sie versucht, ihn zu verstehen. Einfach die Beziehung von der Menschen ist sehr schön. Also, man schaut es schon vor allem wegen dem und natürlich, weil die Story, da weißt du, wo sie hinführt. Es gibt dann natürlich noch ein paar Roboter, die dann irgendwie Rogue werden, dass ihnen helfen und so. Einfach, es hat lustige Sachen drin. Das Einzige, was mich gestört hat, waren 2 Sachen. Ich habe auf Englisch geschaut. Mhm. Die Stimme von diesem Sohn klingt voll scheiße. Der Sprecher klingt einfach auch wie ein Erwachsener. Also wie, der gibt sich gar keine Mühe. Das ist wie, wenn ich jetzt einfach ein bisschen wenn ich jetzt so rede. Also weißt,
es
klingt einfach wie, wenn ein Erwachsener ein bisschen die Stimme verstellt. Also finde ich jetzt mega komisch. Wirklich, ich habe noch nie so eine schlecht gehasste Stimme gesehen. Also, meine, das ist immer Geschmackssache, aber für mich hat die wirklich schrill in den Ohren widerhallt. Und dafür eben, die Tochter ist super gewesen. Aber eben, was mich ein bisschen gestört hat, ist, die spielt in der heutigen Zeit, mehr oder weniger. Und dann am Anfang kommt immer so der Vater und sagt, ich verstehe meine Tochter nicht, die ist so weird und so, wieso muss meine Tochter so schräg sein, so komische Sachen machen. Und sie macht einfach Filme. Sie filmt und macht Filme. Das ist absolut gewöhnlich. Also weißt du, das ist nicht irgendwie Raketenwissenschaft oder deine Tochter ist irgendwie, will ein anarchistisches irgendwie Camp aufbauen und eine neue Zivilisation gründen. Sondern einfach, deine Tochter interessiert sich für Filme.
Oh, nein, ja. Nein.
Schlimm.
Also weißt du, das ist für mich so, das hat für mich so, das ist so ein altes Klischee, das finde ich, hättest du vor 20 Jahren in einem Trick von Pflicht noch können bringen. Aber zur heutigen Zeit, aber meine Frau hat nicht dort schon gefunden, das ist doch sicher autobiografisch. Und am Schluss siehst du auch die Bilder von Fotos von denen, die mitgemacht haben, von ihrer Familie. Mhm. Und du siehst, der Vater ist wirklich, glaube ich, der es auch gemacht hat. Und darum, ich glaube auch, dass es möglicherweise wirklich so gewesen ist. Aber ich finde, zum Schauen wirkt es so gleich unglaubwürdig. Also weißt du, ich finde, du hättest doch können ein bisschen ein moderneres Beispiel nehmen können, ein bisschen mehr in die heutige Zeit passt irgendwie. Also weißt du, einfach so ich check nichts von Technik und meine Tochter macht eben so etwas voll Crazies, Mann. Filme? Ich verstehe nicht, was sind Filme? Weißt du, wirklich so. Es ist wirklich so total doof. Das hat mich wirklich gestört. Frau hat es weniger gestört, aber ich tue mich als ein blödes Beispiel dann aufhängen. Er ist wirklich so lässig gewesen. Also schlussendlich haben sie dann eine schöne Beziehung, es ist witzig gemacht. Sehr schön zum Schauen, eben mit immer so geilen Einspielern und so, also auch kreativ Design. Und ich habe mich wirklich gefragt, wenn die noch einen dritten Film auf diesem Niveau raushauen, dann sind die neuen Pixar.
Gerade so. Gerade
also ich so. Finde einfach, Spider-Verse war sensationell. Und der war sehr gut. Nicht auf dem Niveau vom anderen, aber ich finde ihn sehr gut. Und wenn die jetzt nochmal einen raushaut, dann finde ich einfach, also weißt nicht, dass sie den Pixar ablösen, aber einfach, also, aber sie sind dann schon irgendwie, ich finde, ja, man gut. kann die schon fast in einem Atemzug nennen, natürlich, Pixar hat irgendwie 20 Filme Vorsprung oder so. Ja.
Pixar hat halt natürlich auch technologisch irgendwie, sind sie immer noch so ein bisschen die, die dann halt mit ihrem Film nochmal dort irgendwie die Linie ein bisschen weiter verschieben. Mhm. Weißt, also die,
das ist auch nicht so extrem, finde ich.
Ja, was logischerweise. Weil aber so das Zeug, weißt du, Schneephysik bei Frozen und so, so Zeug ist irgendwie Zeug, das man vorher nicht gesehen hat. Und nach einem Fall haben sie irgendwie. Ist jetzt auch da. Ist ja, ein Halbwissen. Aber sie haben immer die Kurzfilme, bevor der Richter, es kommt ja immer ein grosser, nach einem Kurzfilm, der so ein bisschen ein Tech-Demo ist, dann für den nächsten Film und so. Und wahrscheinlich ist es jetzt auch noch so extrem wie früher, aber Pixar ist vor allem auch dort halt einfach federführend, oder mit den ganzen Animationssoftwares und so, wo sie da wirklich dann noch eine Art Innovationsbarriere weiter gegen Führer schieben. Kann man das so sagen? Vielleicht auch falsch.
Rassig. Nimm mich gerade so. Gerade ein Zitat.
Die Innovationsbarriere verschiebt. Super.
Das war ja der Mitchells so, ja. versus The Machines. Gewesen. Und der Luca, du hast auch noch etwas. Der Bad Batch. Ich habe sogar dein kurze Video, aber ich habe nur durchgeskippt. Zum Ganzen schauen.
Sehr schön. Ja, The Bad Batch. Ich habe die Serie schon können schauen mit einem Pressezugang. Disney hat aber praktischerweise ein Embargo auf Inhalt da, wo, ich sag mal, du darfst über die ersten zwei Episoden, die erste Episode darf ich schon reden, über die zweite darf ich erst am Freitag reden und über die dritte erst am Freitag in der Woche und so weiter und so fort. Das heisst,
darfst du sagen, dass es um Star Wars geht?
Es geht um Star Wars, das darf ich sagen. Aber ich darf so wenig über Inhalt reden oder über Dings, und Disney ist natürlich auch recht rigoros, also du willst nicht mit denen einfach Streit haben. Und,
ja, dann sag ja, einfach kurz, drum, um was es geht.
Um was es geht. Genau. Also um was es geht, The Bad Batch. The Bad Batch ist der erste Spin-off von The Clone Wars, von der Animationsserie The Clone Wars. Da hat es ja 7 Staffeln gegeben. Die 7. Staffel die ist erst gerade letztes Jahr rausgekommen und hat dann eigentlich die ganze Story um den Klon, also Klonkrieg hat sie beendet. All die offene Story-Stränge, die man noch hatte, um das Ahsoka Tano und so weiter, hat das alles schön beendet. Ich finde, einen grandiosen Schluss. Und that's it. Und jetzt ist ein Spin-off rausgekommen, der The Bad Batch heisst, und der dreht sich um eine genetisch manipulierte Eliteeinheit von Klontruppler, die in dieser 7. Staffel das erste Mal eingeführt worden sind. Und während wir, ich sage mal, in Star Wars oder in Clone Wars Andy, wir reden da von Order 66, und ich sage jetzt einfach mal, die Serie richtet sich an Star Wars Fans, darum ich erkläre jetzt nicht, was Order 66 ist, aber man hat die Order 66 bis jetzt immer zu 99% aus der Sicht von der Jedi gesehen, aus der Sicht von der Hintergangenen und nie aus der Sicht eigentlich von der Klontruppler oder von denen, die die ausgeführt haben. Und diese Serie fängt effektiv damit an, dass man das mal aus dieser anderen Perspektive sieht, aus der Perspektive von dieser Eliteeinheit und dass es wirklich eine spannende Perspektive ist, weil für sie ist das auch aufgrund von ihren eben genetisch manipulierten was weiß ich, Fähigkeiten. Sie sind nicht anfällig, sie haben irgendwie den Chip nicht drin oder der bei ihnen funktioniert nicht, der eben macht, dass du umswitchst. Danke. Wenn Order 66 kommt, das heisst, sie sehen genau, was passiert. Sie können das alles genau warnen, während alle ihre Brüder rundherum voll feiern, dass jetzt die Republik plötzlich ein Nazi-Imperium, galaktisches Imperium ist, sind sie da so, what the fuck hat denn da vor sich? Und und fangen halt wirklich auch an zu hinterfragen, weil sie wirklich realisieren, da gibt es Programmierungen, da gibt es, wo fängt meine Programmierung an oder wo hört sie auf, wo fängt meine eigene Persönlichkeit an, bin ich, wie ich bin, will ich das bin, oder ist das einfach meine Programmierung? Weil offenbar sind wir ja da zu Tausenden, zu Millionen programmiert, Sachen zu machen. Heute kämpfen wir mit der Jedi Seite an Seite, unsere besten Kollegen. Und morgen haben wir keine Scheu davon, also morgen müssen wir sie einfach verschiessen, ohne zweimal darüber nachzudenken, weil es uns jemand einprogrammiert hat, dass wir das machen müssen, wenn jemand ein bestimmtes Wort sagt. Und
das, sie sind ja sind immer noch die Klonkrieger?
Sie sind immer noch die Klonkrieger, genau. Okay. Sie sind immer noch die Klonkrieger. Sie sind halt einfach, bei ihnen hat man wie so Genmanipulationen gemacht, dass einer besonders stark ist, einer ist besonders schlau, einer ist besonders dies und das. Und darum hat das bei ihnen nicht so hingehauen mit dieser Programmierung, die eigentlich bei allen anderen vorgesehen ist. Und darum können sie auch, sage ich das mal mit klaren Augen sehen. Das ist eine spannende Perspektive, wo ich mega cool gefunden habe. Die ganze Serie drum dreht sich auch ein bisschen so, dass sie ihren Platz findet in dieser sich verändernden Galaxis. Und ja, also ich finde immer, also du hast ja den Clone Wars, glaube ich, angefangen zu schauen, aber nicht weitergeschaut.
Ja, halt optisch ist es halt schwierig zum reinkommen.
Genau, und vor allem, ich finde auch, so die ersten drei Staffeln sind auf einem sehr kindlichen Niveau. Bin ich voll bei dir, wenn das deine Meinung ist. Ich finde aber so, ab der vierten Staffel hat Clone Wars sehr eine gute Entwicklung genommen und ist, wird immer ernster und düsterer. Und klar, es ist eine Serie für Kinder und Jugendliche, aber es ist immer wieder einmal gute, ernste Themen gut verpackt, gut gezeigt. Und das ist vor allem, wenn man die siebte Staffel schaut, extremst gut gemacht. Und die Clone Wars geht ein bisschen in diesem Stil weiter und macht das absolut sehenswert. Also für Star Wars, vor allem für Clone Wars-Fans, ist der Bad Patch wirklich eine schöne Spin-off-Serie und zeigt auch ein bisschen, in welche Richtung man da in Zukunft kann gehen mit den Spin-offs, auch mit den Charakteren aus den verschiedenen Epochen. Weißt du, da hast du auch Mandalorian-Charaktere, die einen Cameo-Auftritt haben, oder Rebels-Charaktere oder Charaktere aus dem Film. Und es wirkt einfach alles wie ein grosses, zusammenhängendes Universum. Etwas, wo Disney und Marvel ja schon, bestens trainiert haben, kommt jetzt langsam auch ein bisschen zu Star Wars. Und ich finde das grossartig. Es gibt vielleicht ist das nicht für alle das, aber ich finde das eigentlich mega cool, wenn du so das Gefühl hast von dem grossen Universum, wo jeder mit jedem interagiert und alles auf jeden einen Einfluss hat. Und ja, du kannst so sagen, ah, das ist der von dort, das ist das. Aha, das ist jetzt passiert wegen dem und so, weil es in der anderen Serie ist das gewesen. Und ja, darum.
Hey, wenn ich da einhaken darf, ich habe mich gerade kurz gefragt, welche Serie es ist. Ich habe auch so eine Star Wars-Serie mal geschaut und ich mega geil gefunden habe. Mhm. Clone Wars. Nicht The Clone Wars.
Ja.
Super, wirklich namenmäßig sind die ganz toll. und das ist die jetzt aber nur, ich glaube, drei Staffeln, gegeben, viel weniger Folgen. Mhm. Die ist Handzeichnung gewesen.
Ja.
Die habe ich mega geil gefunden. Ich finde, das Teaserbild anschauen, das sieht jetzt kacke aus, aber das finde ich, die auch mit sehr geilen Visuals geschaffen. Und eben, ich bin meistens, finde ich, ein Handzeichen ein bisschen besser. Heute ist es wieder ein bisschen anders.
Ja, genau, das ist das. Das ist über Handzeichnet gewesen und dann hat man das. Wie gesagt, man hat die Visuals ein bisschen übernommen, aber halt einfach auf Computer-Animation, auf 3D-Animation. Und das ist vor allem am Anfang, wirkt das auch extrem. Also wenn man die jetzigen Folgen anschaut, jetzt sind es das, weißt du, auf Schneeplaneten, wo du tief Schnee gehst. Und
ja,
also es ist jetzt alles viel detaillierter. Du hast Tiefenschärfe, du hast realistisches Lightning, also Belichtung und so. Es wirkt alles sehr, sehr viel realer als damals die ersten 2, 3, 4 Staffeln, die extrem komisch und haft und billig wirken, oder? Das ist jetzt
okay. Fängt am Mittwoch, Freitag, die erste Folge.
Hat angefangen am gestern, was ist es? Dienstag, May the 4th, haben sie eine Spezialfolge gebracht, die eben 72 Minuten lang ist. Geht jetzt aber immer jeden Freitag, kommt jetzt die nächste Folge. Die Folgen sind etwa 30 Minuten plus minus, eher minus. Und sind insgesamt werden es dann 13 Folgen sein. Also jetzt am Mittwoch ist die erste rausgekommen, am Freitag die zweite und dann geht es immer weiter, eine Folge pro Freitag.
Gut, da schaue ich glaube auch mal rein. Also, The Bad Batch auf Disney Plus.
Heute aber noch, wenn ich dich wäre, würde ich die siebte Staffel von Clone Wars vorher noch schauen. Das ist noch.
Kann man die einfach so schauen?
Ja, also wenn. Ja, okay. Definitiv. Also weißt du, wenn du jetzt. Also ich würde jetzt sagen, nein, du musst unbedingt von anfangen, aber ich sag mal, wenn du sagst, ah, kann ich mal reinschauen, The Bad Batch, und sage, ja, schau aber zuerst, wenn du gerade die siebte Staffel hast, dann hast du dort auch noch wirklich ein bisschen den Abschluss und dann weißt du auch, was The Bad Batch ist, weil dort werden sie auch eingeführt eigentlich.
Ah, okay. Ist auch optisch dann auch ein bisschen ähnlicher.
Ja, genau.
Okay. Also, dann kommen wir noch kurz in die Spielecke. Und zwar, ich hatte dem eigentlich nicht so viel. Also, wirklich nur noch 2, 3 Worte. Ich habe es schon vor 2 Wochen ausprobiert. Das Xbox Cloud Gaming. Jetzt kannst du ja das Game Streaming von Microsoft kannst du ja mittlerweile jetzt auch am PC und iOS auch, kannst du sagen, immer. Und dort auch mit 1080p und so. Ich habe das mal kurz ausprobiert. Was habe ich gespielt? Zombie Army und so und Sea of Thieves. Also, den ersten Test habe ich ziemlich ernüchternd gefunden. Also einfach im Vergleich zu Stadia und so ist die Qualität einfach wirklich schlechter gewesen. Sowohl optisch, aber vor allem der Input-Lag. Also Zombie Army, das ist ja da der Shooter, man hat es gerade mal gestreamt, ich weiß gar nicht mit wem. Das ist... Ja, also ich konnte es kaum spielen. Also mit dem Controller habe ich eigentlich gar nicht getroffen. Und auch mit genau, Maus ist gar nicht gegangen. Ich habe es über den Browser gespielt, am PC. Das ist mit dem Controller gegangen. Das kommt dann hoffentlich noch, aber ja, also es kommt dann sicher irgendeiner noch, aber momentan ist definitiv zu Recht noch in der Beta. Und ja, Sea of Thieves hat ein bisschen besser ausgesehen, aber ist auch vom Lag. Das ist noch ein bisschen eher spielen, weil es ein langsames Game ist. Aber du ist eben, dort ist halt so im Package dabei, oder? Du zahlst nicht extra dafür, kann man es mal ausprobieren, aber ich habe es jetzt auf dem Mobile das Erlebnis. Das ist irgendwie besser gewesen. Vielleicht auch, weil dort so unser Wort Abstrich schon machst. Aber ja, jedenfalls, man kann es mittlerweile, muss glaube ich immer noch freigeschaltet werden. Man kann sich glaube melden oder sie wählen dich frei aus. Ein Kollege ist auch freigeschaltet worden. Ich kann noch ein bisschen bei Microsoft mal kurz nachklopfen. Habe ich doch bitte auch dürfte das testen. Ich bin nicht zu der Auserwählten gehört. Gut, aber das andere, was ich noch gespielt habe, nachdem ich Returnal gestern wirklich glaub, das letzte Mal gespielt habe.
Wieso?
Dort ist noch mein letztes. Ja, mein letztes Ding ist dort wirklich, ich finde, das Game braucht noch ein Balancing.
Nein, das ist einfach schwierig. Jetzt noch mal,
ich weiß, aber schau. Ja, gut, wie schon gesagt. Für mich ist das Ding so, wenn ich am Abend 2-3 Stunden spiele, dann ist der erste Run, finde ich, noch witzig, oder? Weil einfach, es hat gute Action und so. Und dann die anderen 2 Stunden, habe ich erstens keinen Bock mehr zum Spielen, weil es einfach es ist nicht mehr so lustig. Es sind ja immer wieder die gleichen Level, die gleich aussehen, die gleichen Gegner. Ich komme mit den gleichen Items über. Also es hat nichts Neues. Und ich habe am Schluss keinen Fortschritt. Ich bin weder besser geworden, oder? Ich habe nicht das Gefühl, ich habe etwas gelernt. Ich habe nichts Bestehendes freigeschaltet. Dann ist es für mich eine Zeitverschwendung. Mhm. Oder? Und ich finde, sie müssten entweder es ein bisschen einfacher machen oder ein bisschen mehr bestehenden Fortschritt. Es gibt so gut wie gar nichts, oder, wo du kannst mitnehmen. Weißt du, irgendwie, keine Ahnung, eben, irgendein Upgrade oder irgendetwas, aber so ist wirklich, ich finde es mega schade, ich hätte mega gerne gesehen, was jetzt noch kommt, aber ich habe es jetzt wirklich etwa 4 Übungen oder so eigentlich immer wieder probiert und dann immer am Anfang mega Bock drauf, oder? Und dann spielst du eine halbe Stunde, den ersten Run findest du noch geil und dann hat es dich wieder und nachher ist es einfach nur noch eine Zeitverschwendung irgendwie, eben, weil, weißt du, es hätte ich dann irgendwie, es kommt halt dann irgendein Gegner aus hinten oder so, weißt du, das ist alles so, dimensional, von allen Ecken und allen Richtungen und dann versuchst du es defensiv zu spielen und dann, keine Ahnung, gehst du halt irgendwo in ein Loch ab und das hat dann gerade das letzte Leben genommen. Es ist dann nicht irgendwie so, okay, das nächste Mal muss ich schauen, bei dem Ding, dass ich nicht dorthin navigieren lasse, irgendwie.
Ich glaube, du bist nicht der Typ für das Game und ich glaube auch nicht, dass die das werden im Fall einfacher machen. Ich glaube,
also das
ist...
Ich glaube, ich habe jetzt etwa 20 Stunden gespielt, ich habe es wirklich geil gefunden und ich finde, du kannst es nicht vergleichen mit einem Souls-Game.
Ich habe ja Sekiro und so. Es ist ja überhaupt kein Souls-Game. Es ist ja einfach ein ultra-hardcore Roguelike. Also darum kann man es schon mal gar nicht vergleichen mit einem Souls-Game.
Ja, aber das hat ja Rogue-Elemente, dass du dich hättest und dann musst du wieder neu machen, oder? Das hat sie auch.
Ja, Respawn einfach von den Dingen, ja, von den Gegnern. Aber ich glaube wahrscheinlich, also ich wäre massiv in der Market für das und schieße mir an, dass ich kein PS5 habe. Aber ich weiß, was du meinst, aber das ist halt Roguelikes. Also ich bin.
Nein, aber weißt du, also ich nicht, warum ich das nicht finde, dass das stimmt? Weil du immer einen Roguelike wie Binding of Isaac oder irgendwie, wie heißt das mit dem Käfer?
Spelunky,
Hollow Knight. Hollow Knight.
Ah, Hollow Knight.
Dort lernst du immer etwas, oder? Das ist nicht irgendeine verschwendete Zeit. Du musst auch dort Geduld und so reinbringen, aber es ist nicht verschwendete Zeit, weil du etwas dazugelernt hast. Und da lerne ich nichts dazu. Es ist halt so, wie die Gegner und die Levels und das Zeug aufgebaut ist.
Okay.
Das kann halt dann, weißt du, fühlst dich auf dem falschen Fuß oder irgendwie so. Und oder das ist nicht so, dass du findest, okay, komm, ich muss es nochmal machen, ich probiere das irgendwie so. Du spielst es einfach, nimmst einfach die Sachen, die du bekommst und hoffst aufs Beste. Ich habe sogar einmal noch die extra Meilen eingelegt und habe noch den Mittellevel auch nochmal gemacht. Und das Gefühl, jetzt bin ich super, ich habe so viel Ausrüstung. 5 Minuten im dritten Level gerade gestorben. Einfach weil. Es ist halt gerade ein bisschen dumm gelaufen.
Ja.
Und dann ist das nicht, ich kann es ja nicht üben. Also weißt du, darum finde ich eben, es ist nicht ein gutes. Und ein gutes. Ich finde es schwierig zu sagen. Ein bisschen schwierig. Ich glaube, es braucht ein bisschen Tweaking. Aber ja. Über was ich eigentlich reden wollte, und jetzt mache ich es halt nur noch kurz, aber Scavengers habe ich gespielt. Mittlerweile brauchst du keine Twitch-Drops mehr, kannst du einfach Free-to-Play.
Ah, aber ich habe es gerade gedacht. Ich habe die Drops dann nicht gemacht und dann habe ich gesehen, es ist jetzt eh Free-to-Play. Ja.
Ich weiß nicht, ob man sich das sonst schenken kann oder wirklich muss warten, bis es nicht mehr Early Access ist, weil es ist wirklich noch Early Access mit wirklich sehr buggy, irgendwo festhängst und so. Battle Royale gemischt mit PvE. Eben, so futuristisch. Eben, ich habe es, glaube ich, letztes Mal schon kurz angesprochen. Oder? Halt einfach all die dystopische Science-Fiction. Es kommt dann irgendwie ein Ring, der sich zusammenzieht aus Frost. Wenn du drin bist, dann ist es kalt, dann musst du einfach schnell irgendwo ans Feuer. Ab und zu ein bisschen Essen aufnehmen für Energie. Aber sonst ist einfach, du kämpfst dich einfach von Camp zu Camp, wo du so Data-Points kannst meinen. Weil es gönnt schlussendlich der, der die meisten Data-Points hat. Wenn du das gegnerische Team einfach kaputt machst, kommst du natürlich ihre Punkte über. Mhm. Oder ich glaube, die Hälfte davon. am Schluss bist du im Dropship und weg kannst. Aber da gibt es natürlich auch noch mal das grosse Gefecht. Es gibt verschiedene Klassen, wo kannst du auswählen und so und dann auch freischalten. Ist eigentlich alles easy, aber ja, eben, es ist noch ein bisschen janky. Eben Third Person finde ich nicht unbedingt hilfreich bei dem. Ich fände es wirklich mit First Person besser. Aber auch, es sieht optisch noch cool aus, aber es ist so, jetzt ist es wie so ein bisschen, eben, ich habe das Gefühl, das ist noch ein Empfindungsprozess. Also, weißt du, irgendwie, das Grundprinzip finde ich noch geil. Mag es eigentlich noch, weißt du, so Multiplayer-Games, wo du aber gleich kannst sagen, komm, jetzt gehen wir dort hin und ballern halt noch auf NPCs. Und dann aber gibt es gleich Duell mal mit Menschen und so, was schon noch geil ist. Aber, einfach irgendwie so ein bisschen, weißt du, es fängt an bei der Navigation, bis irgendwie deine Menüs-Sachen zurecht hast und dann Zeugs freischalten mit irgendwie, weißt du, du kannst dann Sachen erforschen und von da musst du das Zeug auseinandernehmen und alles ganz so intuitiv, aber ich finde, es hat Potenzial, dass Roman es überhaupt reingenommen. Ich kann mir vorstellen, wenn jetzt das noch ein halbes Jahr, ein Jahr lässt reifen, dann ist es vielleicht schon noch geil, eben, dass einfach mal wieder das Battle Royale ein bisschen anders. Scavengers, eben, könnt ihr alle zocken. Ohne dass ihr einen Code braucht auf Epic oder Steam. Kommt nicht so drauf an.
Sehr gut.
Jo, dann, ich glaube, wären wir durch mit allem. Jo, das ist wieder eine längere Folge.
Ja.
Hey, Qualität ist einfach, das kann man nicht, kürzen.
Nein.
Also, dann, wir sind durch. Genau, jetzt, sorry, wir haben natürlich das andere in umgekehrter Reihenfolge aufgenommen, aber für euch kommt jetzt der zweite Teil. Mhm. Wo wir über NFT werden reden mit dem John Ortwein. Und wo er uns das wird erklären, Simon und mir. Und ja, dann würde ich sagen, bis
Luca sehen wir noch nicht. Sagen, ich verabschiede mich da und ihr zwei macht weiter, würde ich meinen.
So machen wir es.
Bis zum nächsten Mal. Jawohl.
Genau.
Ciao, Luca.
Also, und dann danke. Für die anderen. Bis später.
Ciao, ciao.
Bis nachher. Willkommen zurück zum zweiten Teil vom Digitech Podcast mit unserem angekündigten Gast, John Ortwein und Experte über NFT. Über das Thema haben wir schon lange mal wollen reden, weil wir meistens zumindest zwei Drittel vom Podcast gar keine Ahnung hatten davon. Der Simon ein bisschen mehr und der Simon, der hat dann auch in der Blockchain den John gefunden, oder? Oder
wo hast du ihn? In der Blockchain, genau. Ja, nein, über Kollegen von Kollegen natürlich. Netzwerk, wie immer. Hi, John.
Hallo miteinander.
Wir haben uns einfach genau mal gefragt, warum, was ist eigentlich überhaupt NFT und haben es so ein bisschen probiert, mit unserem Halbwissen irgendwie zu erklären. Jetzt, du bist schon wirklich lang in dem Game drin. Kannst du ganz einfach sagen, was ist denn so ein NFT?
Ja, okay, gut. Es geht vor allem um eine digitale Repräsentation von irgendetwas. Das Ganze hat sich einfach wie alles im Krypto-Bereich mit Bitcoin angefangen. Das Idee, dass wir symbolisieren etwas mit einem Token. Also in Bitcoin heißt es ein Bitcoin. Aber eigentlich, es gibt kein Bitcoins. Es gibt nur ein Register. Und dieses Register zeigt Eigentümer in Form von kryptografischen Adressen und eine Quantität. Und wenn man eine Quantität hat, kann man das an eine andere Adresse schicken. Also das ist also das Idee von einem Token gibt es eigentlich nicht. Es ist ein Register. Und wenn ich eine Bitcoin von mir zu dir sende oder zu deiner Adresse, dann wird es eine weniger auf meinem Kontostand und eine mehr bei dir. Das ist ein Plus, Minus. Es gibt kein eigentliche Token, es sind nur diese Werte. Und jeder Bitcoin ist wie alle anderen. Das ist dir gleich, welche du bekommst, weil es gibt eigentlich keine Token, es gibt nur eine Quantität. Und diese Quantität wird streng gemanagt. Gut, und das ist eine Fungible Token.
Okay.
Wo eine ist das gleiche wie der andere. Es ist dir egal, welche du bekommst. Das ist fungible. Also wie ein 5-Lieber. Das ist egal. Genau. Also es hat den gleichen Wert. Das ist, oder oder ein Softbrot. Die sind alle gleich. Ja? Gut, jetzt reden wir von Non-Fungible Tokens. Und das ist auch wieder eine digitale Repräsentation, aber die sind nicht zerteilbar. Das heißt, es gibt nur eine, das kannst du nicht auf ein Halb oder ein Viertel oder ein Zehntel unterteilen. Mhm. Und jede von denen ist unique. Jede ist ein Unikum. Ah. Also nicht wie der Bitcoin oder 5 Liber. Jede ist ein Unikum. Und jede hat so eine Token-ID. Und das ist eigentlich das Ding, was man so unzerteilbar an jemand anders senden kann.
Also weil es einzigartig ist?
Ja, nicht nur, weil es einzigartig ist, sondern weil das eben, das ist eine digitale Repräsentation in einem Register auf einem Blockchain-Netzwerk. Und es kann für eine einzelne Unikum dastehen, weil es eine Unikum ist, selber ist. Es ist eine digitale Unikum und man kann das nicht kopieren. Das ist der andere Teil von Blockchain Assets. Das ist die Idee. Also die digitale Welt ist wahnsinnig. Wir können so viel machen und so viel sehr effizient, sehr schnell, sehr einfach machen, wenn Sachen digital sind. Und eben, wenn das auf der Blockchain ist, kann man diese Fähigkeiten von digitalen Sachen ins so eine Plattform, einen Kontext schaffen, wo die nicht kopierbar sind. Und das ist eigentlich der große Innovation in Blockchain, dass man digitale Sachen haben kann, die man gleich nicht kopieren kann.
Genau, das ist ja das Verrückte am Bitcoin etc., dass man dort nicht einfach kann, ich habe einen Bitcoin, ich mache 10-mal Copy-Paste, jetzt habe ich 10 Bitcoin, das ist unmöglich.
Ja, nein. Das ist nicht so, weil das ist ein distributiertes Netzwerk und du musst natürlich die ganze, also alle Nodes überreden, dass du diesen Bitcoin hast. Und das ist dann unmöglich, wenn es nicht so diese Gesetze, die eingebauten Software, das geht dann nicht. So, das ist die große Idee, ist Digital Scarcity. Mhm. Und das ist, dass man sehr, sehr genau prüfen kann, ist es authentic? Und wer ist der Eigentümer? Und wenn ich der Eigentümer bin, kann ich und nur ich das transferieren. Ich muss nicht eine zentrale Einheit fragen, kannst du bitte meine Assets irgendwohin transferieren? Also wenn ich der Besitzer bin, dann habe ich diese Macht. Und das ist dann die große Innovation in Blockchain.
Vielleicht mit dem auch am Anfang schon anfangen, weißt, mit Beispiel aus dem, wo vielleicht die meisten dann schon mal gehört haben, oder? Weil ich habe bis vor einer Woche, ich habe es nur immer gehört irgendwie, von dem hat es jetzt wieder ein NFT gegeben und ich habe keine Ahnung gehabt, was das ist. Und die letzte Beispiele, die ich jetzt gerade gehört oder gefunden habe, ist zum Beispiel an der Oscar-Verleihung, hat ja vom Chadwick Boseman, dort hat es dann, glaube ich, das Bild oder so von ihm, das hat es als NFT gegeben. Oder da das eine Meme, das Disaster Girl, wo da so ein kleines Mädchen, wo vor einem brennenden Haus steht und so lacht, die hat ja das Meme jetzt auch per NFT, das NFT daraus gemacht. Ich habe dann einfach wieder die Titel gelesen und sie hat einfach das können zu Geld machen. Und eben, du sagst jetzt, das ist jetzt eben möglich, durch das, dass sie das, in dem Fall sind es Bilder, es geht ja auch für verschiedene Sachen, in dem Fall sind es Bilder. Und die haben jetzt das eine Bild haben sie per NFT dann irgendwie einzigartig gemacht. Oder verstehe ich das falsch?
Ja, also natürlich, wenn man das Bild sehen kann, kann jeder das kopieren. Es geht eigentlich um the bragging rights, zu sagen, das gehört mir. Also ich bin der, wo diese registriert hat und es gibt nur eine. Also so in dem Sinne.
Also genau, es gibt, jemand hat das eine File, oder das ist vielleicht noch das andere.
Der Token.
Wie der Token, muss man vielleicht auch noch erklären, wie ich mir den vorstellen muss. Aber jemand hat den, der sieht zwar, wenn man ihn anschaut, wie auch immer, dann sieht er genau gleich aus wie meine JPEG-Version vom gleichen Bild.
Das ist die gleiche Datei.
Ja.
Also es sind die gleichen Daten.
Ja.
Das ist eine Kopie. Also wenn du eine Bild auf dem Browser siehst, bringst du auch eine Kopie von dem Webserver runter zu dir.
Ja.
Du schaust eine Kopie an.
Ja.
Aber mit digitalen Kopie, da ist kein Verlust. Das ist genau, bis auf die Bit, das ist genau das Gleiche. Ja. Wo waren wir stehen geblieben mit dem? Wie ist das? Also klar, man kann immer das Bild saven und das selber anschauen. Niemand verhindert dir physikalisch, digitalisch oder rechtlich dran, das zu machen. Es geht hauptsächlich um zu sagen, ich bin der Eigentümer und ich kann das an jemand anders transferieren.
Und kann man vielleicht, wenn wir gerade dort mal das noch erklären, wie funktioniert denn das? Also wenn jetzt du hast das NFT, von wir können ja beim Bild bleiben, wie komme ich das über, wenn ich jetzt dir das abkaufe oder du mir gibst?
Ja, also ganz am Anfang haben wir alle so Programme auf unserem Rechner gehabt, wo diese Transferierung und das eigene Balance anschauen ermöglichte. Heutzutage sind ganz viele sämtliche verschiedene Wallets, die zur Verfügung stehen, meistens auf Handys. Ja? Und heutzutage, wenn man so eine Handy hat, also wenn man ein Handy hat und hat man so eine Wallet, da kann man, also in die Wallets, wo speziell für NFTs oder Digital Assets gebaut sind, kann man das anschauen und da kannst du draufklicken und da kommt wahrscheinlich irgendwie ein Knopf eingeblendet, wo steht transferieren. Dann klickst du dem und dann, ich muss dann deine Adresse wissen, dann haue ich die Adresse rein und klick Send. Und dann gehört es dir.
Okay.
Und das vielleicht hast du mir im Gegenzug etwas dafür bezahlt.
Ja.
Oder vielleicht schenke ich dir das einfach so.
Ja.
Das kommt nicht darauf an. Der Punkt ist, dass wenn ich Eigentümer bin, habe ich die Kontrolle, habe ich die Macht, das zu dir zu transferieren.
Ja.
Okay. Also das ist eigentlich wie Bitcoin, aber nur einfach, dass es halt einzigartig ist, wie du erklärt hast
vorhin, oder
non-fungible.
Versus non-fungible. Und da kommt diese ganze NFT, non-fungible Token. Und ein Token ist nichts, es ist nichts Neues. Gell? Ein 5-Lieber ist auch eine Token.
Das ist
etwas, wo Wert repräsentiert. Ja?
Aber
eine Eintrittskarte ist eine Token.
Ja.
Und das erlaubt irgendetwas. Also so viele Sachen sind Repräsentationen in unser Alltagsleben von das eigentliche Ding. Genau, ein Eintrittskarte ist ein super Beispiel, weil also das Stück Papier ist eigentlich nicht das Wert, aber das Erlebnis nachher, wo ich darf miterleben, weil ich diesen Token habe, darauf geht es.
Genau. Jetzt, wir haben jetzt das Beispiel gemacht, das ist vor allem jetzt in der Kunstwelt, sind die NFTs im Moment so ein bisschen der letzte Schrei. Es gibt auch Musikstücke, wo man so per NFT quasi einzigartig gemacht hat. Es gibt die Crypto-Punks, das sind so kleine Bildchen, die, glaube ich, auch so ein bisschen random generiert worden sind, wo man dann irgendwo mal vertutet hat oder am Anfang gratis weggegeben und die haben dann plötzlich Wert gesteigert. Und vor allem jetzt in der Kunstwelt ist es natürlich, weil es halt etwas Simples ist. Du kannst etwas Digitales, was eigentlich vorher nicht einzigartig war, jetzt plötzlich einzigartig machen. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Anwendungen für NFTs. Das ist jetzt einfach mal so der wie so ein Case in Point, also wie so eine Art, ein Beispiel oder so eine erste Anwendung. Aber man kann es ja noch für x andere Sachen brauchen. Und dort ist ja dann wirklich spannend. Also es geht ja nicht nur um Kunst oder bei den NFTs.
Ja, ganz genau. Also ich arbeite bei einer Firma, es heißt IAM Innovation Lab und wir haben viele Use Cases angeschaut für was könnte NFTs sein. Und ganz oft kommt das Thema Immobilien zum Schein. Ja? Und eigentlich, wenn man das anschaut, wie weiß man, dass man ein Haus gehört oder ein Grundstück?
Ja, das ist irgendwo in einem Grundbuchamt eintreten oder so, oder?
Genau, genau. Das ist eine Entry in ein Register.
Ja, voilà. Ja, und da haben wir einen NFT, ist ein Entry in einem Register, oder?
Genau. Und ja. Das genau. Und der Grundbuchamt, in dem Gemeinde verwaltet, das Grundbuch. Ja. Und die erlauben, dass die mutieren, die Mutationen, die Änderungen. Also das Haus wurde an dem verkauft, dann ändern wir das im Grundbuch. Mhm. Und so einfach geht das. Und plötzlich bin ich der Eigentümer und nicht der andere. Ja? Und ein Haus oder ein Grundstück, das ist auch ein Unikum. Das ist genau der Bereich, wo NFTs vielleicht wieder zum Schein kommt. Dass wir haben einen Token, der wird verwaltet in einem digitalen Register und es muss ein Unikum sein. Und das heißt, wie kann ich beweisen, dass mir dieses Haus gehört? Ja, weil man geht zurück zum Register und ob das in ein Buch, in ein Grundbuchamt ist oder auf einem digitalen Ledger in einem Blockchain-Netzwerk, kommt nicht darauf an. Die Idee ist gleich.
Genau. Aber ist es dann auch, nur wenn es mich der Fall jetzt würde interessieren, genau jetzt ist es so, es kann nicht einfach einer behaupten, das Haus ist jetzt meins, weil eben, für das müsste sich auf dem Grundbuchamt irgendwo einbrechen und das Zeug fälschen. Jetzt, wenn es digital ist, dann mit dem Transfer und so, dann ist das genauso sicher?
Ja, oder nur sicher? Absolut. Also, wenn nicht sicherer, weil die Programme, die diesen Register im digitalen Blockchain-Netzwerk verwalten, sind Smart Contracts. Und man kann die so programmieren, dass, wenn die wirklich sehr gut programmiert und abgecheckt sind, dass die alle Fälle mit beabsichtigen. Ja, dass man keinen Fehler machen kann. Also zumindest im Code. Der Mensch kann immer einen Fehler machen. Also ich kann zum Beispiel eine falsche Adresse, vielleicht nicht deine, sondern Simone. Mhm. Die ist keine Adresse. Ja?
Geil. Und
plötzlich haben du und ich, Philipp, ein Problem. Weil ja. Ich habe die falsche. Du kannst vielleicht, oder ich kann Simon fragen, bitte kannst du das transferieren?
Kann
ich
das Haus wieder haben?
Genau.
Ja. Aber das ist dann halt, aber eben, wie es in der Blockchain innen ist und du ja das, wo der Besitzer von dem Wallet quasi bist und dann darum ist es dort in der ganzen Blockchain innen verbrieft, dass dir dann noch eine der NFT gehört. Und das ist ja so, zum einen eben, Häuser sind das Beispiel, was dir ist dann sicher zum Beispiel Garantie-Ski oder so, könnte man genau so, ja. Wäre eine Anwendung für sowas. So.
Wäre ein Ding für Digitech Galaxus.
Genau. Dass nachher einfach du eine Garantie als QR-Code bekommst, das auf dein Wallet tust und nachher hast du, okay, die nächsten zwei Jahre sicher safe Garantie. Weil im Moment verwalten wir es bei uns auf unseren Kundenkonten so, oder? Also du kannst musst ja keine Quittung mehr haben bei uns.
Das genau, ist auch ein Register. Das ist eine Datenbank, wo eure IT-Department verwaltet und pflegt. Ja?
Genau.
Und wenn man das in eine Smart Contract auf eine Blockchain verwandelt, dann gibt man eine gewisse Kontrolle ab. Dafür hat aber sehr viel Sicherheit und Transparenz und weniger zum... Also wenn man das mal gemacht ist, dann kann man nicht mehr dran fuchteln.
Ja, genau. Ja. Also du musst aber dann auch nichts mehr verwalten und so, weil wenn unsere Server irgendwie in die Luft fliegen, blöd gesagt, dann nachher sind all die Garantien weg und du kannst kurz sagen, ja, ich habe mein iPhone und wir haben keinen Beweis dafür, aber in einer Blockchain, wo all über irgendwie die Zehntausende von Nodes quasi
überall verteilt sind,
die Daten, ist es viel unwahrscheinlicher, dass die Daten verloren gehen, oder?
Ja, du hast genau die richtigen Wörter benutzt. Ich habe gemerkt, du hast vorhin verbrieft gesagt. Das ist ein super Wort dafür. Also das unterstreicht die Wichtigkeit von Besitz und Eigentum. Und auch diese Verspiegelung, weil das ist genau der Fall, weil auf jede Knote, ob das 10.000 sind oder 50.000 verteilt über die Welt, jede Bit jeder Datensatz ist widerspiegelt. Das genau. ist egal, ob meine Knote in der Luft fliegt.
Weil es hat noch 9999 andere, oder?
Genau.
Aber wie hast du wieder Zugriff drauf? Eben wenn jetzt irgendwie genau deine, du hast es vorher über Smartphone oder am PC gehabt und dann geht er dir in den Arsch, wie hast du denn wieder Zugriff drauf?
Ja, ja, also da reden wir von zwei verschiedenen Sachen. Eine sind die Nodes, also die Knoten, die Servers, die ein Teil von das ganze Netzwerk bildet. Ja? Und das andere ist der Wallet. Und die meisten Wallets sind nicht selber eine Knote. Also die reden nur mit einer bestimmten Knote,
ja.
mit einer spezifischen Node. Und dann holen die Daten raus. Und weil es verspiegelt ist, dann ist man ziemlich sicher, dass die Daten gleich überall in die ganze Netzwerk ist. Das ist auch ein Punkt, warum die Hardcore-Guys ihre eigene Knote laufen lassen. Weil die wollen die Daten von einer Knote von irgendjemand nicht vertrauen. Die wollen ihre eigene haben. Aber das muss nicht zwingend sein für Sachen, wo nicht so riesige Werte haben.
Ja. Und du kannst aber eben das Wallet, wenn du, aber es gibt ja dann auch so Physical Wallets, wo wenn die verlierst, dann nachher ist alles weg, oder?
Nein, also was man braucht für das Ganze als End-User ist eine Private Key. Also das ist eine lange 256 Bits of Data. Sie sollte sehr random generiert sein, natürlich, also damit es stark, also viel Entropy hat. Und von dem Private Key, das darf niemand erfahren. Und das ist das Ding, was man in diese Hardware-Wallets tut.
Speichert,
und wenn man die Private Key, also in Form von einer Seed-Phrase, das sind entweder so 12 oder 24 Wörter, wenn man das sicher irgendwo aufbewahrt, dann kannst du den Hardware-Wallet verlieren und alles wieder herstellen, ohne Probleme nachher.
Das ist das, was ich nicht mehr habe und durch meinen halben Bitcoin, den ich mal für 400 Franken gekauft habe, jetzt weg ist.
du bist nicht allein.
Nein, ich weiss. Aber ich schaue jetzt gar nicht mehr auf den Bitcoin-Preis. Es ist gleich, es ist abgeschrieben. Ich habe den gespeichert auf meinem Laptop, den ich dann formatiert habe und verkauft habe. Nee.
Das kann man nicht machen. Man kann nur schmunzeln und weiter.
Genau.
Ja, das ist bitter. Aber aber du hast das Beispiel jetzt gerade gebracht. Das heisst, die Verwaltung ist genau gleich wie bei Cryptocurrency mit den Wallets und so. Okay. Aber was sind denn jetzt? Liest man ja meistens eben so mäßig lustige Beispiele, dass das wieder jemand gebraucht hat. Wird das schon in der Industrie wird das schon ernsthaft genutzt, mehr als zu so Marketingzweck oder eben, wenn mal ein Bild verkauft für irgendwie einen guten Zweck oder so?
Ja, das ist interessant. Also wir sind natürlich ganz am Anfang von dem Ganzen und ich denke, in den letzten Jahren oder 18 Monaten sind wir all mehr gewandt mit der digitalen Welt. Ja, wir treffen uns nicht mehr so viel. Das ist die digitale Welt ist wichtiger geworden. Alles wird digitalisiert und wir rasen in diese Richtung als Gesellschaft immer mehr Wichtigkeit in der digitalen Welt zu geben. Man sieht das auch, wir machen immer Zoom-Meetings. Manchmal sage ich, hey, ist diese Background echt? Und das ist eine sehr langsame Schritte, dass man wirklich voll vertieft in die digitale Welt. Also wir gewöhnen uns jetzt damit an. Wir sind jetzt ein bisschen gezwungen. Das hat natürlich das ein bisschen angekurbelt. Aber diese Idee, dass wir zum Beispiel Konferenzen in der digitalen Welt abhalten. Also ich laufe mit meinem Avatar durch einen Gang, der nur digital ist. Und komme in diese Konferenzzimmer, ich finde meinen Sitzplatz und ich lose einen Avatar auf eine digitale Bühne zu, wie er eine Rede haltet. Ja, und vielleicht als Eintrittskarte hatte ich eine NFT. Oder vielleicht ist mein Avatar selber ein NFT.
Ja? Okay.
Und dann hast du eine unique Avatar. Jeder kann dich erkennen, weil deine Identität ist irgendwie damit über die Zeit dann auch verbunden. Und eben, das immer mehr und mehr in der digitalen Welt dann so abgeht. Jetzt gibt es auch Konzerte, wo DJs, also berühmte DJs, die geben Konzerte. Und das ist alles im virtuell. Also Leute tragen wahrscheinlich zu Hause, wenn man die anschaut, würde das dann ziemlich lustig aussehen. Aber die haben diese Oculus VR, Virtual Reality Brille. Und die sind voll drin.
Und
weil das ist alles, das geht alles in ihrem Kopf ab.
Yeah. Und dort hast du aber einen NFT dann zahlt zum Inneko, oder wie?
Ja, zum Inneko, vielleicht den Avatar selber, also den kleinen Menschli. Vielleicht bist du eine Giraffe in dem Tanzhalle. Oder ein Zebra oder ein Person oder ein Alien oder ein Zombie, wer weiß. Also.
Aber das heisst, man könnte es zum Beispiel jetzt auch brauchen für, was wird jetzt wieder diskutiert mit so Swiss-ID und Impfpass und so Sachen, da könntest du theoretisch dich auch mit so einem NFT, wenn jede Person sozusagen gesichert ist oder einfach identifiziert mit einem NFT, oder wie?
Ja, also das geht dann natürlich ein bisschen weg von dieser Idee von Dezentralisierung, aber möglich wäre das schon, weil dann kann der Bund oder irgendwelche Authority kommen und sagen, deine digitale Identität ist dann dieser kryptografische Adresse.
Ja.
Ja. Wir erkennen deine kryptografische Adresse als deine Identität. Und dann wissen alle Bescheid. Also du hast ein NFT für deinen Impfpass. Also wenn das so weit käme, ich sage nicht, dass ich finde das gut. Aber möglich wäre das. Oder eine Reisevisa zum Beispiel.
Genau.
Also alles komplett unfälschbar.
Ja.
Weil es geht ja genau um das, und das ist das Attraktive, dass es eben komplett unfälschbar ist. Ich glaube, das ist das, was du sagst, oder?
Aber auch sehr, sehr, sehr trivial zum Verifizieren.
Genau. Unfälschbar und einfach zum Verifizieren, wenn man, also ein digitales Gerät hat, also man braucht eigentlich wie nur ein Smartphone oder irgendwie so, dann hast du ja schon.
Ja.
Oder einfach einen Computer, du kannst ja einfach auch die Adresse halt eintöckeln, aber.
Genau, also heute, es gibt also viele Online-Communities, die benutzen eine Plattform, das heißt Discord.
Mhm. Ja? Genau.
Wir auch. Und man hat natürlich auch eine Avatar auf Discord. Und mit der Zeit siehst du, der Typ. Und ja, typisch, dass er sowas sagt oder so. Man erkennt diese Identitäten langsam. Und heute kann jeder irgendwelche Bild, ich kann ein Bild von Bill Gates nehmen und das als mein Avatar benutzen. Aber es gibt schon Online-Communities, zum Beispiel die CryptoPunk-Community, wo, wenn man eine CryptoPunk gehört, kann man das verifizieren lassen. Man hat das als Avatar und die Username wird anders dargestellt. Und das ergibt dann einen ganz anderen Respekt, einen ganz anderen Kontext, weil alle wissen in dem Discord, der
ist der Real Philipp Rühe oder der Real Simon Ballista.
Ja, genau.
Also wie bei Twitter.
Man kann das verifizieren.
Wie bei Twitter mit dem blauen Häkli oder so.
Das ist genauso. Und also ich schätze mal, also weil Twitter ist auch sehr, sehr wichtig für diese digitale Welt als Plattform. Es hat sich einfach so ergeben und so entwickelt. Und ich nehme an, dass innerhalb der nächsten Jahre ganz sicher werde man verifizieren kann. Doch, also der, wo ein NFT, so ein kleiner Menschli oder ein Giraffe oder eine Affe oder egal was, als sein Avatar benutzt, diese Unicom gehört tatsächlich der.
Also das Twitter und die Grossen müssen natürlich dort, oder Twitter ist vielleicht jetzt einfach ein Beispiel, aber es muss weh, die NFTs müssen noch den Schritt machen von, im Moment ist es so ein bisschen, eben, Art, Underground, genau. Aber der Use Case ist so einer, der eigentlich für die grossen Firmen ideal wäre. Aber, und nimmst du an, dass dort die grossen Firmen im Moment auch da am Forschen sind oder am Ende? Also, weißt,
ja, schon, ich, oder? Die ich, sind, denke, ich denke schon. Ich denke schon. Microsoft hat gerade vor ein paar Wochen die gesagt, die wollten Discord kaufen, weil ja, genau. die haben erkannt, dass diese Plattform sehr, sehr wichtig sei. Also, und da drin liegt auch sehr viel Wert. Mhm. Und ich denke, das ist eine Frage der Zeit, weil es ist eine sehr interessante Use Case und man löst auch Probleme mit anonymen Identitäten. Mhm. Auch gleichzeitig, genau. wenn man genau. das so verifizieren kann. Und, ja. und eben, und das gibt dann natürlich einen Wert an diese digitalen Sachen, wo heute alle sagen, hey, das ist absurd, das ist eine Dummheit, dass jemand 1000 Stutz für ein digitales Bild bezahlt, was das ich gleich kopieren kann. Das mag schon sein, aber wenn das alles integriert ist auf diese Plattformen, dann sieht es ein bisschen anders aus. Dann hat es tatsächliche Werte.
Ja, weil man schlussendlich kannst du ja auch irgendwie die Mona Lisa auf dem Inkjet-Printer ausdrucken, einrahmen und einfach, weil du es schön findest. Und ja, das echte
Hand. Ja, ja, man kann das machen. Man
kann das machen, das, wenn man das will.
Ist, das ist das typische Beispiel. Man kann das machen. Ich kann das in meine Wohnung aufhängen. Und wenn ich Besuch habe, kann ich sagen, ja, weißt du, das ist der echte.
Ja.
Gut, aber der Unterschied ist natürlich schon, wie du gesagt hast,
glaubt jemand mir das?
Nein, aber eben der Unterschied dort ist natürlich schon noch, dass das Digitale kannst du es dann wirklich gleich haben, außer die Qualität hat abgenommen. Und in echt ist es natürlich so, wenn du jetzt möchtest, das Bild fälschen, dass es wirklich gleich ist, dann ist es wiederum aufwendig, oder? Also weißt du, irgendwie der Stil und so.
Ja, aber ich habe das letztens irgendwo gelesen, es gibt einen riesigen Markt für gut kopierte Kunst von echten Künstlern, wo du wie auch Fake Rolex oder so, da bekommst du ja in jedem Qualitätsgrad. Also da kannst du von ganz unten einfach einen, wo du das eigentlich mehr oder minder so ein bisschen auswendig malt, bis zu absolut perfekt, keine Farbe ist nicht realistisch, so wie man es vor 300 Jahren gemacht hat, jetzt irgendwie im Fall von, ich weiß nicht, was für eine Kunst, kannst alles, das ganze Spektrum haben. Also es gibt offenbar ist es ein Bedürfnis.
Yeah.
Und im digitalen Raum ist es jetzt halt wirklich 1:1 Kopie, aber der Besitz vom Original ist auch immer noch nach wie vor ein Bedürfnis.
Yeah.
Weil du kannst sagen, hey, das ist mein CryptoPunk oder das ist mein, der gehört noch mehr, oder? Und kannst auch den zeigen, oder?
Ja, genau. Und also wenn man redet vom Original, also das Wort Original im digitalen Bereich verliert Bedeutung.
Ja.
Weil es geht wirklich um the Ownership, das Besitz. Genau. Und Besitz ich sage immer gern, dass NFTs eigentlich, also das ist nicht eine neue Form Kunst und das ist nicht eine neue Medium. Das ist alles Visual Digital Art. Das hat nichts mit dem zu tun. Was NFTs sind, ist eine neue Ownership Technology.
Ja. Darum. Eben, es ist nicht, die Kunst ist nicht das NFT. Genau, das NFT ist einfach nur, zeigt dir, das
ist ein Proxy, das ist eine Repräsentation.
Und es ist auch gar nicht, das heisst jetzt auch nicht, NFT ist nicht einfach, okay, look, das ist ein mega Hype, jeder NFT, den es gibt, der macht jetzt, ist eine Gelddruckmaschine, oder? Das ist ja nicht so, wie das hast du uns schön erklärt. Das kann ganz andere Anwendungen haben. Es muss nicht unbedingt mit einem monetären Wert im Zusammenhang sein, sondern es kann tatsächlich eben einfach, schlussendlich einfach dir sagen, okay, ja, dir gehört das, aber das heisst ja nicht unbedingt, dass das irgendwie wahnsinnig viel Geld wert ist oder so.
Ja.
Und dein Haus wird dann plötzlich teuer, nur weil du einen NFT hast.
Das sagst du jetzt. Das mache ich jetzt gerade.
Also wie das eigentlich funktioniert auf der Blockchain, ist, dass in diesen Smart Contracts, also und jeder Token ist ein Smart Contract und es hat so Programme und so Funktionen, die verwaltet der Register, weil das Register ist natürlich der A und O. Was oft der Fall ist, ist, dass bei NFTs hat man eine zusätzliche Datenfeld. Und das ist dann eine Adresse. Und das wird dann eine Adresse zu dem digitalen Asset, zu dem JPEG, zu dem PNG oder so zum Beispiel. Und wenn man den Token transferiert, die Adresse von dem underlying Bildli oder, oder Soundfile oder Dokument, die Zeiger bleibt gleich. Und man transferiert nur die Ownership.
Genau.
Und deswegen, wenn man das abruft in eine Wallet, dann sieht man das Bild. Und wenn ich das, und wenn du deine, Simon, wenn du deine Wallet aufmachst, du hast es nicht, das siehst du nicht. Nur wenn ich dir das sende und du dann der Eigentümer bist, wird das gerefreshed und siehst du das Bild. Weil es immer auf die gleiche URL oder Location für dem Digital Asset, also von dem PNG, JPEG, was auch immer.
Und kann ich als Besitzer das dann ändern, wenn ich das geht eben nicht, oder?
Das wäre der Punkt. Das kann man nicht ändern, weil diese NFT ist immutably mapped.
Die Daten, die dort drin sind, nur die Adresse kann ändern, aber du kannst nicht dann plötzlich, weil ich finde, ich habe nicht so ein schönes Bild, ich will das in eine NFT kopieren.
Nein. Man musste dann eine neue NFT minten. Man sagt mint, genau. So wie Geld prägen. Also man sagt mint ein NFT, eine neue NFT zu machen. Ja. Also das ergibt dann eine neue Token und die kann man dann wieder transferieren. Das alles fängt von vorne an.
Also Simon, jetzt weißt du, was wir zu machen haben. Jetzt müssen wir uns per NFT einzigartig machen, damit wir im Internet immer als einzigartige Personen erkannt werden. Ich glaube, wir könnten noch ewig darüber reden, aber wir sind schon recht lang dran. Ich würde sagen, wir machen sonst da fertig. John, danke vielmals, dass du uns NFT erklärt hast. Und genau, wenn ihr sonst noch mehr Fragen habt, Simon und ich sind jetzt auch halbe Experten, könnt ihr die auch uns schicken. Oder wir leiten sie einfach an John weiter. Dann sie Simon einmal beantworten.
Super, meine Kontaktdaten gibt ihr dann sicher weiter.
Genau, wir dürfen dich sicher verlinken. Alles direkt.
nein, aber einfach auf deine Firma.
Das machen wir sicher.
Gut, aber Hauptsache in dem Ganzen ist, dass man die Technologie interessant findet. Es ist sehr spannend. Es macht... Es zwingt uns ein bisschen über die Ideen von Besitz zu denken. Und das ist auch wieder sehr interessant, weil das tun wir fast gar nicht.
Ja.
Und Hauptsache auch, dass es alles fun bleibt.
Ja, genau. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass es nicht dann allzu... Ja, eben. Gut, es geht um Geld, dann wird es schnell. Nicht so fun, aber...
Je nachdem, wie viel du hast.
Herzlichen Dank für die spannenden Geschichten rund um NFT und vor allem, was NFT sind. Und ich glaube, also zumindest ich habe es jetzt begriffen. Es gibt jetzt keine Ausrede mehr. Und wir können immer auf den Podcast dann verweisen, falls es jemand nicht checkt.
Genau.
Super.
Also, in dem Fall danke mal John. Und Brilliant. Dann sage ich allen auch danke fürs Zuhören. Dann komme ich dann noch mit dem Outro und tschüss miteinander.
Tschüss miteinander. Danke.
Ja, ciao.